Wer redet, ist nicht tot.
Chris Marquardt versteht was vom Fotografieren, lebt davon, anderen Fotografieren beizubringen und ist so freundlich, es mir kostenlos überzuhelfen. Hallo Chris.
Hallo Holgi.
Diesmal geht es um Belichtung, hast du letztes Mal gesagt. Letztes Mal hast du auch erklärt, wie das mit dem Histogramm so ist. Und mir ist aufgefallen, dass ich nicht in der Lage bin, das Histogramm sinnvoll zu benutzen.
Nicht in der, okay. Nee, hast du einen konkreten Punkt? Hast du einen konkreten Anlass?
Ich habe das einfach mal eingeschaltet. Nee, ich habe das einfach mal eingeschaltet und gedacht,
Aber du weißt, also gut, lass uns mal so einen kleinen Wrap-up zur Belichtungsfolge machen und dann tauchen wir in die heutige Folge ein. Also du weißt aber, was das Histogramm dir zeigt.
Das Histogramm zeigt mir an, je nachdem, ob es schwarz-weiß oder Farbe ist, also wie viel Photonen, wie war das? Doch, im Grunde, scheiße, siehst du, da hängt's schon an.
Nee, machen wir nochmal ganz kurz, kleine Histogrammkunde. Das wird übrigens heute keine so techniklastige Folge. Ne? Also, aber deshalb bringen wir das Techniklastige erstmal so aus dem Weg, ne? Machen wir mal ganz kurz. Also, das Histogramm zeigt dir an, wie viele Pixel in deinem Bild dunkel, mittel oder hell sind.
Ja.
Also auf der X-Achse geht von links schwarz bis rechts weiß.
Ja.
Und von unten nach oben halt irgendwie,
genau, und je nachdem,
wie viele da sind.
Je nachdem, wo der Strich am höchsten ist, ist halt sehr viel schwarz oder sehr viel weiß dabei.
Oder der Hügel manchmal sieht das ja auch aus wie eine Berg- und Talbahn.
Okay. So war's. Aber wie ich das sinnvoll einsetze, ist mir irgendwie nicht, hat sich mir nicht erschlossen bisher.
Also das Histogramm zeigt, also ich meine, du kannst zwei Arten von Histogramm haben. Entweder ein Live-Histogramm, also wenn du hinten auf deinem Display schaust und das anschaltest, dass er dir quasi beim Komponieren zeigt, was da nachher rauskommen wird. Oder eins, was so bei den Spiegelreflexkameras eher üblich ist, dass hinterher dann das Histogramm dir präsentiert wird von der Kamera oder du kannst es einschalten. Also ich habe die Kamera tatsächlich so eingestellt, dass ich nach jedem Schuss das Bild für 2 Sekunden präsentiert bekomme.
Ah ja.
Oder automatisch kurz ein Review machen.
Was es bei mir ja übrigens auch macht, ist, zumindest bei meiner Fuji, wenn ich, habe ich da kein Live-Histogramm oder ich habe die Einstellung noch nicht gefunden. Wie soll ich sagen? Also ich gucke mir das Bild an mit Histogramm und im Bild blinkt ein Teil des Bildes.
Oh, dann machen wir gleich. Okay. Also das Histogramm sagt dir im Prinzip, ob du das Bild so belichtet hast, wie du es gerne möchtest. Also nochmal das Beispiel Weiße Hase im Schnee. Und da siehst du dann, da sind halt fast alle Töne von der Helligkeit her in der Mitte irgendwo. Und alle fast gleich. Das heißt, du hast auf dem Histogramm tatsächlich so einen Peak. Und der sollte halt bei Schnee nicht in der Mitte liegen, was die Kamera gerne tut in der Situation, sondern wenn der rechts von der Mitte liegt, so irgendwo auf 3/4, dann weißt du, oh, jetzt habe ich den Schnee toll belichtet. Mhm. Also du kannst hinterher quasi abschätzen, muss ich da noch richtig viel korrigieren oder nicht mehr? Mhm. Und je weniger du hinterher korrigierst, desto weniger Artefakte bringst du in dein Bild rein.
Die Tage mit meinem Freund Götz gesprochen, der sagte, er würde ja gerne mal diesen Belichtungsworkshop bei dir machen.
Ja,
oder? Lernt man da mit dem Histogramm umzugehen?
Unter anderem.
Ja. Wo findet denn der statt?
Also ich mache mit dem Boris, mit dem ich auch Happy Shooting zusammen aufnehme, machen wir einen Lichtworkshop, der findet in Northeim statt.
Wo das ist das?
So eine Stunde südlich von Hannover Richtung Göttingen, da in der groben Gegend.
Ja, aber warum also denn da? Warum denn nicht in einer richtigen Stadt?
Weil da Boris wohnt und weil er da Zugang zu einem richtig schönen Raum hat.
Verstehe.
Jo.
Und was
außerdem
kostet das?
Ist das, was kosten der jetzt? Irgendwas um die 300, glaube ich.
Ui.
Ja, das sind aber 3 Tage.
Oh, ach, das ist halt so richtig mit, da muss man dann auch pennen und so. Oh, ja.
Ja, aber das sind drei Tage,
dann ist das okay, 300.
Northeim Licht. Nee, warte mal, lass mir dir mal den konkreten Preis geben. 3,99 sogar.
Ah ja.
Hat 3 Tage, erster Tag Belichtung zum Thema verfügbares Licht, also das, was man so als Available Light bezeichnet, also gucken, was man mit dem gegebenen Licht alles anstellen kann. Mhm. Zweiter Tag ist dann eher so mit kleinen Blitzen, also dieser, die man auf die Kamera draufsteckt und wie man die sinnvoll einsetzen kann. Und der dritte Tag ist dann ein richtiger Studiotag.
Also das heißt, ich müsste mir dann auch noch einen Blitz kaufen, um den auf die Kamera draufzustecken?
Musst du nicht. Okay. Also wir haben in der Regel genügend da.
Wir haben genügend Blitze.
Normalerweise haben wir genügend da. Also wir haben Leihblitze sozusagen.
Leihblitz, auch schön.
Da kannst du hinterher dann echt gut belichten, ja. Aber nochmal Histogramm. Also du hast im Prinzip eine Abschätzung, ob du es richtig gemacht hast oder ob die Kamera es richtig gemacht hat, wenn du die Kamera das automatisch machen lässt. Also weißer Hase im Schnee kriegt die Kamera nicht hin. Mhm. Das heißt, du hast halt diese Masse der Töne irgendwo in der Mitte und da gehören sie nicht hin bei Schnee. Die gehören halt irgendwo auf 3/4 oder sogar ein bisschen höher. Und wenn du das siehst, also wenn ich jetzt sehe, oh, das ist aber in der Mitte gelandet, weiß ich, die Kamera hat ein Problem. Sie hat das nicht richtig gesehen. Und jetzt kann ich sagen, ich mache jetzt eine Belichtungskorrektur, also ich mache das Bild nochmal und korrigiere das jetzt einfach mal noch ein bisschen nach oben. Und dann verschiebt das quasi dann diesen Peak im nächsten Bild ein bisschen nach rechts.
Ja, ich muss das mal mit einem Live-Histogramm ausprobieren, aber ich habe keins. Warum hat diese Kamera, das kann doch nicht sein, dass eine Fuji X100 kein Live-Histogramm hat.
Also wenn sie ein Live-Bild dir anzeigen kann auf dem Display, und das kann sie, dann kann sie das auch mit dem Histogramm.
Aber wo stellt man das denn ein, verdammt?
Oh, manchmal, also bei manchen Kameras, bei den Nikons zum Beispiel, da kannst du, wenn du das Live-Bild hast, hast du unterm Daumen diese Wippe. Und wenn man an der, während das Live-Bild gezeigt wird, hoch oder runter tippelt, dann kann man da irgendwie durch so verschiedene Darstellungsmodi gehen. Ich weiß es nicht, ob die Fuji das auch so macht, aber vielleicht wissen sie ja Fuji-Besitzer und schreiben
das in die Kommentare. Wir können das mal, genau, mal hier hinschreiben. Genau.
Ja, nö, du, ich bringe das auch gerne mal persönlich bei. Ich komme mal nach Berlin, machen wir mal einen Workshop.
Hm? Immer ein Histogramm-Workshop in Berlin für 399 Euro.
Na, vielleicht was, ja, du mal, ohne Scheiß. Also nein, der Vorschlag, der kam ja schon ein paar Mal.
Ne? Ja, wenn dann machen wir einen Fotografieren für Doofe-Workshop in Berlin, oder? Für 50er oder sowas.
Nee, das ist zu irgendwie, billig. Ja, müssen wir schauen. Das ist die Frage. Ich meine, man muss das natürlich, also ich lebe ja davon, ne? Also,
ja, eben drum.
Wir müssen schauen, dass wir das halt irgendwie mit der Menge der Menschen und der Inhalte und irgendwie so hinkriegen, dass jeder trotzdem noch hands-on was machen kann, mit ausprobieren, mit testen und so.
Dann könnte ja eigentlich doch die Hörerschaft mal vorschlagen, wo man das macht. Wo macht man denn sowas dann?
Wir brauchen einen Raum in Berlin, der groß genug ist, ich weiß nicht, also ich sag mal so 50 Leute müssen wir schon reinbringen irgendwie.
Okay.
Sowas
nicht,
brauchen wir.
Wird das
dann
nicht wahnsinnig unruhig, so ein Workshop mit 50 Leuten?
Ja, natürlich, aber du, Flöhüten mache ich gern. Okay. Das kriegen wir schon hin, da hab ich keine Manschetten. Schauen wir mal. Vielleicht wird es dann auch mehr Seminar als Workshop. Das muss man dann sehen, wie man es gestaltet.
Das meine ich. Also kann man da überhaupt noch genug lernen, wenn man da irgendwie mit 50 Leuten den ganzen Tag zusammenhängt?
Ja, also weißt du, ab einer gewissen Gruppengröße passiert es ja dann auch ganz, ganz schön, dass dann die Teilnehmer sich auch teilweise um sich gegenseitig kümmern. Also dass man dann so vom Sitznachbarn was abprallen lassen kann und mal gucken kann, was da geht. Und das funktioniert an sich schon ganz gut. Wenn wir mal dumm. Lass mal das mal so im Raum stehen.
Ich habe übrigens bei eurem Happy Shooting Sponsor was eingekauft und hinterher meinte jemand zu mir, vergiss nicht den Gutschein von denen da einzulösen. Ja, habe ich natürlich vergessen.
Haha.
So ein Scheiß.
Happy Shooting 2014, 5%.
Ja, hätte sich gelohnt. Ich hab mir so
was hast du denn gekauft?
Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Ein Adapter, mit dem ich meine Canon, also meine alten, also mein Canon Altglas auf meine APS-C drauf machen kann. Der Adapter nimmt den Crop-Faktor raus.
Das ist dieser Metabones-Adapter.
Nee, es gibt nämlich einen, der ist günstiger. Metabones kostet ja irgendwie $400 oder sowas.
Ja, das andere kenne ich jetzt nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Nee,
haben die anscheinend das ganz neu im Sortiment gehabt. Also kam so ein Newsletter und ich saß und dachte so, oh Gott, ich muss das haben, ich muss das haben. Und ich habe gerade überhaupt keine Kohle.
Und Newsletter funktionieren halt doch, ne?
Wie ich da sitze, kommt unsere Sekretärin rein und sagt, sag mal, wieso hast du eigentlich schon Januar noch nicht abgerechnet? Und ich so, yes! Ja! Klick.
Und, taugst du was, das Ding?
Weiß ich nicht, liegt in der Packstation, ich bin noch nicht hingekommen.
Ah, okay.
Werde ich irgendwann heute Nacht nach
der Der hat da quasi eine kleine Linse drin.
Genau, der hat eine Linse drin und dann habe ich halt Originalgröße sozusagen. Ich bin mal gespannt, was das macht.
Ja, das würde ich auch gerne wissen. Mhm. Cool.
Du würdest gern wissen, ob ich überhaupt in der Lage bin, hinreichend zu beschreiben, was es macht.
Ach, jetzt komm. Also, ich meine, du hast ja letztes Mal schon gesagt, ne? Ich soll dir nicht immer so viele Fragen stellen.
Ja, genau.
Das ist ja keine Antwort. Ich will dich ja hier nicht vorführen. Nein, 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 nein.
Nein, nein. Nee.
Nein, nein. Nur ein bisschen. Erklär doch mal HDR. Nee, das war jetzt Spaß.
Das waren mehrere Bilder mit unterschiedlicher Belichtung, die dann hinterher zu einem zusammengerechnet werden.
Ja, das kam nämlich auch in den Fragen, in den Kommentaren kam das nämlich. Wir hätten ja gar nicht richtig über HDR geredet. Und will ich jetzt auch nicht wirklich ganz ausführlich machen, weil es halt schon so eine, ja, könnte man länger drüber reden, aber generell haben wir ja drüber geredet, dass die Kamera so einen gewissen Kontrastumfang hat, den sie abbilden kann. Also kann einfach in einem Bild nur von so dunkel bis so hell gehen und alles, was drüber oder drunter ist, ist dann über- oder unterbelichtet. Mhm. Und mit HDR steuert man dem etwas entgegen. Das heißt, man macht mehrere Aufnahmen bei unterschiedlichen Belichtungen. Stell dir vor, du bist in der Kirche zum Beispiel. Mhm. Das ist total schwierig, irgendwie den Baum vor dem Fenster draußen, der in der Sonne ist, und innen die dunkle Ecke mit der Marienstatue noch gut zu
belichten. Genau, auch das Problem hast du ja schon, wenn du in einem geschlossenen Raum draußen blauen Himmel mit Schäfchenwolken auch noch mit fotografieren willst. Ne? Ja.
Also erste Frage muss man sich immer stellen, will ich das eigentlich? Also manchmal ist die Überbelichtung hinten völlig okay. Aber manchmal will man halt doch irgendwie ein bisschen Detail in den Ecken haben, die normalerweise ausbrennen oder unterbelichtet werden würden. Und mit HDR machst du halt eben mehrere Belichtungen von der gleichen Sache. Das setzt schon mal voraus, dass sich das Zeug nicht wirklich viel bewegt, weil ansonsten hast du dann die Person, die da durchläuft, auf den vier Bildern in vier unterschiedlichen Locations, und dann kann die Software nicht mehr viel machen. Also das nennt man dann dieses Ghosting, nennt man das, und je nachdem, was für eine Software man dann zum Zusammenrechnen verwendet, weil das tut man als nächstes, das Zusammenrechnen dieser Bilder. Je nachdem, welche Software, die kann dann vielleicht noch ein bisschen entghosten, aber wenn es so richtig schlimm ist, dann nicht mehr. Also deshalb eher so unbewegte Ziele funktionieren da richtig gut. Mhm. Und
Entschuldige, ich dachte, ich war jetzt gerade beim Ghosten. Ich habe mal eine Geisterstadt gemacht, aber das lag daran, dass ich eine Panoramaaufnahme gemacht habe und mehrfach in eine Richtung belichtet habe. Das sah ganz geil aus, weil überall transparente Menschen nur noch rumlaufen.
Ja, ist schön, ne? Muss dann aufpassen, dass das nicht die falschen Leute, sonst sehen die dann irgendwelche Geister und Sachen. Und
stimmt.
Ich sag nur Orbs. Wenn du mal Orbs googelst, ORBS, das geht dann ins Feinstoffliche. Und
was ist denn Orbs dann?
Also
was?
Ein Orb ist ein kleines rundes Ding, was sich im Bild irgendwo befindet und was man nur mit der Kamera sieht. Und oft stellen die sich halt raus als Staubkörner, die ganz nah vor der Linse sitzen und vom Blitz beleuchtet wurden und so.
Ah, okay.
Und ja, die Geisterwelt, egal. Also HDR, Orbs. Zurück zu HDR. Mhm. Du hast also eine Software, die rechnet dir diese verschiedenen Belichtungen zusammen. Jetzt müssen wir kurz eine Begriffsdefinition machen, weil wenn heute einer HDR sagt, dann hast du oft gleich so total bunte, gemäldeartige Bilder, die ganz unrealistisch aussehen.
Sehr unschön, finde ich die eigentlich. Also manchmal sieht es echt irre spektakulär aus, aber meistens finde ich die wirklich unschön.
Das ist extrem Geschmackssache. Mhm. Es gibt Leute, die bezeichnen das auch schon mal durchaus als Clownkotze.
Lass mich raten, du?
Piep. Nee, also okay. Manchmal, es gibt tatsächlich HDR-Bilder, die ich mag, und welche, die ich nicht mag. Und wenn sie so ganz over the top sind, dann bin ich halt einfach kein Fan davon. Ich mag Kontraste im Bild, und ich mag auch, wenn mal was ausbrennt. Also
ich finde, es kommt halt drauf an. Also ich habe so ein HDR, das ist gar nicht HDR, das ist ein einfaches Bild, wo ich einfach alles, was es an Filtern gab, draufgeworfen habe.
Ja.
Und es sieht ein wenig HDR gekünstelt aus.
Gut, aber HDR jetzt, um nur zur Begriffsdefinition, das, was du da siehst, ist eigentlich kein HDR-Bild, sondern ein sogenanntes tone-gemapptes Bild. Man hat zwei Schritte in diesem Prozess. Das eine ist das Erstellen des HDR-Bildes, und das HDR-Bild ist einfach nur eine Datei, meistens eine 32-Bit-Datei, also da können richtig viel Daten untergebracht werden. Und diese Datei, die hat dann eben diesen kompletten Dynamikumfang von viel mehr als normal in sich drin. Das ist ein HDR-Bild.
Mhm.
Und jetzt hast du den zweiten Schritt, und das ist das sogenannte Tone Mapping. Du nimmst diesen riesen Umfang, und den musst du ja, du hast ein Ausgabemedium, sei das ein Papier oder ein Bildschirm oder sonst was, die alle wieder ihren eigenen Kontrastumfang haben, den sie darstellen können.
Ja.
Auch dein Bildschirm geht von schwarz bis weiß und dazwischen viele Grautöne und blau und rot und grüntöne. Und das heißt, du musst dieses Ding mit diesem riesigen Kontrastumfang musst du quasi in so einen kleineren Space reinmappen. Und das nennt man Tone Mapping. Und das geht jetzt mit verschiedenen Verfahren. Da gibt's dann 30, keine Ahnung, nee, aber mindestens 3, 4, 5 große, wichtige Verfahren. Das können so Averaging-Geschichten sein oder sonst was. Nagel mich nicht fest. Also das ist aber dann
im Prinzip... Ich kann's ja eh nicht überprüfen.
Man kann das alles googeln. Steht alles im Internet, ne?
Ja, dann.
Auf jeden Fall hast du dann, je nachdem, wie du das machst und wie du dann noch eine Nachbearbeitung machst, weil oft muss man hinterher dann nochmal mit Photoshop ran, um dann irgendwelche Sachen noch auszubügeln. Also, das kann schon sehr involviert sein. Und je nachdem, wie du es machst, hast du halt am Ende so ein HDR, was halt so aussieht, als ob da gerade eine Farbbombe explodiert ist.
Mhm.
Oder du hast halt ein HDR, was ganz einfach nur, oder ein getonemaptes Bild, was ganz einfach nur den Dynamikumfang ein bisschen vergrößert, so dass du dann eben im Fenster noch die blauen Wölkchen siehst, genau, die weißen Wölkchen vom blauen Himmel und innen noch ein bisschen Detail hast. Aber dass es immer noch so wirkt wie ein Foto.
Ja.
Und das ist die Art von HDR-Bildern, die ich mag.
Ja. Die, also und, wo man es auch gar nicht merkt, dass es ein HDR-Bild ist, außer wenn man sich darüber Gedanken macht, warum
wie
denn
das
eigentlich
gehen kann.
Genau, ja, warum denn eigentlich mittags um 13 Uhr bei strahlend blauem Himmel sowohl die Wölkchen als auch der Raum ordentlich beleuchtet,
genau,
sind, ja, oder belichtet sind.
Und das kann man halt bis zu einem gewissen Punkt treiben und irgendwann fängt es halt, je nachdem, was man gewöhnt ist, fängt es halt an, unrealistisch auszusehen. Gerade dieses Unrealistische macht es aber dann wieder für viele Leute interessant. Gerade die, die vielleicht mit Fotografie sich nicht so tief beschäftigen, weil es macht natürlich schon so, boah, weil es anders aussieht, als man
es
normalerweise kennt.
Ja, aber es ist halt auch dieses, es gibt so diverse Twitter-Accounts, die solche Bilder verbreiten, irgendwie so Astonishing Pictures oder wie auch immer die alle so heißen. Und da sind halt total oft irgendwelche, ja, Clown-Kotze, Bilder von, weiß ich nicht, irgendwelchen Fjorden oder Südsee oder so, was eigentlich sowieso schon super aussieht, das dann mit Clownkotze überworfen und dann sieht es, finde ich, halt nicht mehr schön aus.
Ja, also ich will da jetzt keinen irgendwie fett bashen. Das gibt schon
doch,
so.
Doch, Bashing, super.
Ja, nee, es gibt schon so Bilder, die cool sind, die auch da, bei denen das funktioniert und auch sinnvoll ist, aber. Ja, so der Klassiker ist halt, du hast irgendwie eine Landschaft und fotografierst voll in die Sonne und hast dann also die Sonne mit auf dem Bild und im Vordergrund irgendwie dunkles Gehölz und keine Ahnung. Und du hast im tiefsten Dunkel des Gehölzes noch kräftig Detail und die Sonne ist nicht überbelichtet. Das wäre so der Extremfall, wo du einen riesen Dynamikumfang hast und an der Stelle ist halt meine Präferenz, ne, Sonne darf ruhig an der Stelle irgendwo wegknallen. Die muss da, die kann ja gar nicht richtig belichtet sein. Egal. Also das ist auf jeden Fall HDR beziehungsweise Tone Mapping und da benutze ich, doch noch was Technisches, da benutze ich übrigens gerne Lightroom. Also eine Photoshop-Lightroom-Kombination benutze ich da gerne. Und zwar nehme ich Photoshop, also ich nehme die Bilder in Lightroom, mache die dann in Photoshop auf und in Photoshop hast du die Möglichkeit zu sagen, mach kein Tone Mapping, sondern rechne mir die einfach in einen TIFF um.
Was heißt, du nimmst die Bilder in Lightroom und machst...
Also ich markiere die in Lightroom, sagen wir mal die 4, 5 Bilder, die ich da gemacht habe und mache dann Rechtsklick drauf und sag bearbeiten in.
Ach so,
und dann gibt dir mir die Möglichkeit, HDR in Photoshop zu machen, wenn es auf dem
Rechner
installiert ist.
Habe ich noch gar nicht gesehen, sowas.
An der Stelle kommt dann, genau, an der Stelle kommt dann Photoshop und sagt, no, ich mache jetzt hier Tonemapping für dich und dann sagst du, nö, mach nicht und da gibt es so einen Modus, da kannst du einfach die zusammenrechnen lassen und du wirfst sie dann wieder zurück nach Lightroom und du hast dann eben so ein TIFF-File, so eine TIFF-Datei mit, normalerweise sind das 8 oder 16-Bit-Dateien, also 8 oder 16-Bit pro Farbkanal und da sind es dann 32-Bit pro Farbkanal und plötzlich sind diese Belichtungsslider, die du so in Lightroom hast, für Schatten und Höhen und Lichter und Belichtung und so weiter, die sind plötzlich anstatt 5 Blenden Umfang, haben die plötzlich 10 Blenden Umfang. In beide Richtungen. In beide Richtungen. Und du kannst dann tatsächlich, sagen wir mal, die Schatten gewaltig aufhellen, ohne dass du plötzlich da Fettrauschen reinbekommst. Und du kannst ein sehr natürlich aussehendes HDR damit machen.
Geht das auch mit Lightroom und ich habe die Billigvariante Pixelmator, heißt das Ding.
Das kommt drauf an, du brauchst halt eine Software, die dir so ein 32-Bit-TIFF aus mehreren Bildern zusammenrechnen kann. Das ist so der Knackpunkt an der Stelle. Da gibt's wohl Sachen, aber müsste ich jetzt...
Ja, Photoshop ist richtig teuer, ne?
Es ist teuer, ja. Also ich sag mal so, mit Pixelmator kannst du total viel machen. Photoshop ist Overkill für die meisten. Vor allem, weil es halt tatsächlich 1000 Millionen Funktionen hat, aber du brauchst eigentlich nur irgendwie eine Handvoll.
Ja, lohnt es sich, dieses Photoshop Elements zu benutzen? Also diese.
Das kann das nicht.
Ah, okay.
Das kann das nicht. Photoshop Elements ist auch klasse. Das hat nur wieder so ein paar Einschränkungen, was dann zum Beispiel die Bitmenge in den Bildern angeht. Also, dass du da eben nur 8-Bit-Bilder machen kannst und nicht mit 16-Bit arbeiten kannst. Das heißt, ja, wobei in der Praxis fällt das ganz selten wirklich ins Auge. Müsste ich mal gucken. Aber jedenfalls, also das war mal so kurz HDR in a nutshell. So, in einer Nussschale. Ja, also gut, HDR.
Hat aber doch mit dem Thema der Sendung zu tun, wenn es um Belichtung geht heute.
Heute geht es ja nicht um Belichtung.
Nicht?
Letztes Mal ging es doch um Belichtung.
Worum geht's denn heute? Bin ich bescheuert?
Heute geht es um Regeln.
Regeln? Wieso ging es denn beim letzten Mal um Belichtung? Ja, natürlich, weil wir die ganze Zeit über Belichtung geredet haben.
Bin ich ja noch die ganze Zeit über Histogramm und so geredet. Belichtung ist ja rum. Belichtung haben wir jetzt hinter uns.
Ich habe den Verstand verloren. Und du warst dabei. Das ist doch mal was.
Hey, wow. Passiert dir das öfter?
Nee, den Überblick habe ich schon irgendwann in den 80ern verloren. Mhm. Ah, jetzt ist halt der Verstand dran.
Ja, du bist auch langsam in dem Alter, ne?
Stimmt.
Das kommt dann so. Schleicht sich von hinten.
Ich war heute bei der Physiotherapie und die sagte auch so, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Und ich sage, au! Und sie sagt, ja, ich mache die Schulter kaputt. Und dann habe ich auch kurz überlegt und meinte, ja, machen Sie sie kaputt, weil dann kriege ich aus der Berufsunfähigkeitsversicherung eine Rente. Und das ist ja, wo man hin will. Ne?
Das ist das.
Rente? Und den ganzen Tag nur noch machen, wo du Spaß dran hast. Ist doch super.
Ja. Weiß nicht, also
seid doch mal nicht alle immer so anständig.
Darum geht's nicht. Ich brauche ja auch ein bisschen so einen Antrieb, weißt du? Und wenn ich so ein Ziel habe, und das Ziel kann ja durchaus auch sein, mit dem, was ich da mache, mit Spaß irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann will ich das auch weitermachen.
Ja, klar.
Weil sonst habe ich ja keinen Antrieb. Wenn ich jetzt bloß noch rente. Stell dir vor, du kriegst jeden Monat dein Geld und musst nichts dafür tun.
Da laufe ich halt den ganzen Tag spazieren.
Und ja, pennen
und mach genau. Fotos und mach Podcasts und.
Ja, weiß nicht.
Zurück zu den Regeln.
Regeln. Also wir wollten ja heute mal nicht so technisch sein.
Ja, messen, steuern, regeln.
Eben nicht.
Ups.
Naja, also wenn du fotografieren lernst so, und dir so Bücher nimmst oder auch Blogs liest oder Podcasts hörst dazu, dann kommt immer wieder das Thema Regeln. Ne? So soll man es machen und so soll man es nicht machen.
Ja.
Also ganz simpel. Lass es mich mal so ein paar rausziehen. Also Regel 1, halt die Kamera ruhig.
Ja.
Ne, damit du sonst kriegst Verwacklung.
Ja.
Stell aufs Motiv scharf.
Ja.
Ist auch eine Regel.
Ja, ich würde das jetzt eher unter Binsenweisheit.
Ja, gut. Ja, überleg dir, was aufs Bild kommt.
Ja.
Da können wir schon ein bisschen. Da kommen wir wieder auf die erste Folge zurück, Thema Subjekt genau. Und so. Haha. Geh nah ran.
Ja, wer war das? Cartier-Bresson oder wer hat das gesagt?
Robert Capa wird das zugesprochen. Ja. Er soll gesagt haben, wenn dein Bild nicht gut ist, bist du nicht nah genug dran.
Genau.
Wobei das hat weniger mit der Größe des Subjekts zu tun, als eigentlich meinte er, dass man näher ran muss und weitwinkliger arbeiten muss, damit man mehr so dieses Gefühl des Nah-Dran-Seins hat.
Ah, verstehe.
Ja, das näher rangehen, da hat mein Vater mir früher so die Regel immer gesagt, geh weiter weg, damit auch alles drauf ist.
Ja.
Ja, super.
Oder kauf dir ein Weitwinkelobjektiv.
Ja, das war zu Zeiten, da hatte ich noch so eine Knipskamera, da war nichts mit Weitwinkel.
Was war deine erste Kamera?
Oh, das war so eine, also 35 mm mit diesen schwarzen Kassetten.
Hatte ich
das
auch,
war so eine, genau. So eine Kodak, wo man dann so schwarze Kassetten hinten reingetan hat.
Hieß
die Kodak? Agfa war es. Nee, Agfa war es bei mir.
Nee, bei mir auch nicht. Ich überlege gerade, Bilora, kann das sein?
Ja, Bilora gab es auch mal. Kann gut sein.
Aber Kassettenkamera, ja.
Ja.
Eigentlich total praktisch, ne? So klick.
Ist praktisch, weil wenn du die Kassette rausnimmst, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ein Bild geht kaputt. Nämlich das, was gerade auf der Belichtungsseite ist. Ja, gut. Also, ne, mehr rangehen, weiter weggehen, auf genügend Licht achten. Ne? Das soll ja alles schön hell sein.
Mhm.
Nicht gegens Licht fotografieren.
Ja.
Weil sonst sind ja die Gesichter nicht schön belichtet. Und was man, ja, du weißt, du merkst aber schon, ne?
Ich überlege gerade, das sind halt eigentlich so Dinge, die man eigentlich irgendwie automatisch macht, ohne drüber nachzudenken.
Mhm.
Obwohl es natürlich auch in Regeln gegossen werden kann. Ne?
Natürlich. Oder was man ganz oft hört, so, wenn man jetzt digitaler arbeitet, mehr Bilder machen, als man braucht, dann hat man hinterher mehr Auswahl.
Ja.
Mhm.
Und dann kommt dann wieder dein Buch ins Spiel, 1000 Picks, damit man die viele Auswahl, die man hat, auch irgendwie halbwegs in den Griff kriegt. Ja.
Genau. Ich sag den Leuten immer, mach viele Bilder und dann verkaufe ich denen das Buch.
Nee,
tue ich natürlich nicht.
Ich habe übrigens gerade im Hintergrund rausgefunden, wie meine erste Kamera hieß. Es ist nämlich eine Bilora Bilomatic.
Eine Bilomatic? aber nur mit einem L, oder?
Ja. Bilomatic ist echt schön. Es funktioniert nicht richtig, aber ist halt so eine Bilomatic drin. So, ich bin wieder da. Entschuldigung.
Ich muss mal, Moment, jetzt muss ich aber kurz.
Bilora Bilomatik.
Wirklich. Jetzt muss ich mir die aber noch kurz anschauen. Ah, Schwarz-Silber.
Mit so einem Blitzwürfel-Anschluss.
Ja, bei eBay für 39 Euro.
Gibt's das heutzutage noch, Blitzwürfel? Genau. Nee, ne?
Die kriegst du noch. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob du heute noch in den Laden gehen kannst und die kaufen kannst, aber es gibt so genug Leute, die...
gebraucht Blitzwürfel.
Also du kriegst auf eBay kriegst immer wieder so Kisten voller alter Blitzbirnen und Blitzwürfel und... ja, der Blitzwürfel. Immer die gleiche Menge Licht, Hauptsache viel.
Ja, genau.
Und dann hast du im Vordergrund irgendwie ein Pfannkuchengesicht und hinten schwarz.
Aber um die Silhouette drumherum schwarz. Der Rest hinten ist dann wieder hell.
Um die, kommt dann wieder drauf an. Das Licht hat ja fällt ja relativ schnell ab in der Entfernung. Also deshalb ist ja auch so völlig sinnlos, im Fußballstadion irgendwie zu blitzen. Du siehst das immer auf den Rängen, gehen dann plötzlich die Blitze los bei irgendwelchen Stadien. Es ist völlig Pillepalle, weil du blitzt dir den Hinterkopf des Vordermanns hell damit.
Ja. Aber ich mache sowas, ich mache mittlerweile nicht mehr, wo ich Kameras habe, wo ich Verschluss und Blende unter Kontrolle behalten kann. Bei diesen Schnappschusskameras früher habe ich das gerne gemacht, um zu vermeiden, dass die Kamera die Belichtungszeit so weit erhöht, dass ich verwackle. Ich blitze und regel nachher die Helligkeit, also die Belichtung ein bisschen hoch in der Nachbearbeitung.
Ja, das kommt natürlich darauf an, wenn du eine Kamera hast, die das alles irgendwie, die alles so für dich automatisch macht und du kannst nichts dagegen tun, dann ist das vielleicht sogar ein gangbarer Weg, die Belichtungszeit irgendwie in den Griff zu kriegen, ja. Gut, aber was ich da jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich, also du sagst, das Binsenweisheiten und die haben natürlich erstmal auch relativ viel damit zu tun, was du denn tun willst. Also Thema Kamera ruhig halten. Wenn du jetzt irgendwie künstlerisch veranlagt bist und du willst halt irgendwelche Sachen machen, die sich durchs Bild ziehen, wo du eine Bewegung zeigst, kannst du auch ruhig mal die Kamera bewegen.
Dazu solltest du aber erstmal gelernt haben, sie ruhig zu halten.
Ja, ja, das ist wie, ne, Picasso muss auch erstmal Schäfchen malen, ne? Ja,
schlecht musizieren halt, ne? Also wenn du absichtlich schlecht musizieren willst, solltest du gut musizieren können.
Ja, ja, da ist schon was dran, ja. Aufs Motiv scharf stellen, so eine ähnliche Sache, das kannst du gut eine Spannung ins Bild legen, wenn das Motiv eben nicht scharf ist. Ob die Spannung dann hilft oder ob der Betrachter sie aushält, das ist eine ganz andere Frage. Sich überlegen, was aufs Bild kommt, ja, manchmal funktioniert der Zufall ganz gut. Also Schüsse aus dem Handgelenk zum Beispiel, da habe ich schon Sachen fotografiert, die ich so nie fotografiert hätte, die mir aber sehr gut gefallen haben. Thema nah ran oder weit weg, da gibt's beide Schulen. Auf genügend Licht achten. Ja, muss ich denn den Menschen, den ich da habe, unbedingt gut belichten oder kann ich den nicht einfach als Silhouette darstellen, wenn ich das möchte? Also auch da ist die Frage, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Ist es wichtig oder ist es nicht wichtig? Nicht gegens Licht fotografieren, das ist so eine Geschichte. Ich fotografiere liebend gerne gegens Licht. Wenn das Licht auf mich zukommt, dann heißt das nämlich, dass mein Subjekt möglicherweise ein sehr interessantes Licht hat. Also nehmen wir mal ein Porträt, da hast du dann plötzlich eine Person mit so einem Lichtsaum, der sich, wo sich das auf den Haaren und auf den Schultern plötzlich spiegelt. Ne? Nicht unbedingt. Wenn du jetzt an einer Stelle bist, wo, sagen wir mal, hinter dir eine weiße Wand ist, dann reflektiert das Licht ja von der weißen Wand auch wieder aufs Motiv zurück. Und dann hast du plötzlich ein gut belichtetes Porträt. Und hast noch den Vorteil, dass wenn wir jetzt mal die Sonne da hinterm Subjekt haben, ne, wenn du die Sonne denen ins Auge brennen lässt, also wenn die Sonne hinter dir ist, dann haben die plötzlich so Blinzelaugen, weil die können ja gar nicht die Augen offen halten, so hell ist das. Ja. Und wenn du die umdrehst, hast du plötzlich eben nicht mehr das Problem.
Aber du brauchst die weiße Wand hinterher, also irgendwas, was reflektiert. Ne?
Ja, eine weiße Wand, das kann aber auch ein Sandstrand sein, das Licht muss ja nicht unbedingt von oben kommen. Das kann auch jemand sein, der da ein großes Blatt weißes Papier hinhält und du framest das Bild halt so, dass das derjenige nicht mit drin ist. Also ein Reflektor zum Beispiel. Ja. Und so weiter. Also da gibt es tausende Möglichkeiten, ohne mit einem Blitz irgendwas.
Wahrscheinlich kriegt man das sogar mit einer Zeitung hin, oder?
Ja.
Wenn genug Licht kommt.
Es sei denn, du nimmst die Financial Times, dann hat der nachher so einen ungesunden Orangestich.
Ja, aber die nimmt man ja nicht.
Nee. Wer tut denn das?
Das liest doch keiner.
Na gut, also Regeln gibt's natürlich wie Sand am Meer. Und es gibt auch so ein paar große Regeln. Und da fangen wir jetzt mal mit dem goldenen Schnitt an.
Der goldene Schnitt, ja.
Das hat man gehört, ne? Das ist
ja, das ist irgendwie ein Verhältnis, das irgendwie das menschliche Auge als angenehm empfindet, ne? Aber was das genau
wird,
ist.
Wird so behauptet, wird so gesehen. Es gibt aber durchaus beide Richtungen. Die einen, die sagen, boah, das muss unbedingt und ist ganz wichtig und nur so ist ein Bild schön, und andere, die sagen, ja, das, was man so als goldenen Schnitt sieht, das ist eigentlich eher Pillepalle und braucht man nicht.
Aha.
Also findest tatsächlich beides, wenn du mal so danach suchst. Also generell der goldene Schnitt. Ich zitiere mal wieder die allwissende Müllhalde. Genau. Also Wikipedia sagt, als goldenen Schnitt bezeichnet man das Teilungsverhältnis einer Strecke oder anderen Größe, bei dem das Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren Teil dem Verhältnis des größeren zum kleineren Teil entspricht. Kann sich jetzt jeder konkret komplett vorstellen.
Ne? Nee, gar nicht, aber.
Also du nimmst eine Linie
und
unterteilst die. Da hast du also zwei Teile von dieser Linie, einen größeren, einen kleineren. Und jetzt entspricht die gesamte Linie dem größeren Teil. Das muss ich nochmal selber nachdenken. Das Verhältnis des Ganzen zum größeren Teil entspricht dem Verhältnis des größeren zum kleineren Teil.
Das Verhältnis des Ganzen zum größeren Teil entspricht dem Verhältnis des größeren zum kleineren Teil.
Ja. Also es ist.
Also
wenn du die Linie jetzt bei.
wenn du ein Viertel abschneidest von. Du schneidest ein Viertel ab, dann verhält sich.
Also dann, es gibt nur diesen einen Punkt auf. Nee, Moment, es gibt nur diesen einen Punkt auf der Linie. Wenn du sie da zerschneidest, dann entspricht die gesamte Linie dem größeren Teil, genauso wie der größere Teil dem kleineren Teil entspricht.
Wenn du sie da zerschneidest, dann jetzt.
Wenn du sie da nicht zerschneidest, ist das nicht der goldene Schnitt. Dann schneidest du nicht golden.
Ja.
So, also es ist so ein Seitenverhältnis, und man sieht das in der Natur immer wieder, so bei Blättern, Blütenständen. Winkel, die, also wenn du jetzt so Blüten, also so Pflanzen hast, die haben dann manchmal, wenn du so von oben auf den Stängel schaust, haben die so Blätter, und dann ein Stock tiefer sind die Blätter um einen gewissen Winkel gedreht und ein Stock tiefer wieder und so weiter. Und da gibt's zum Beispiel diesen goldenen Winkel, das ist also 137,5 Grad, das ist so ungefähr, oder das ist genau sogar dieser goldene Schnitt, eben auf den Winkel angewandt. Und das findest du immer wieder auch in so selbstähnlichen Strukturen, bei Sonnenblumenkernen in der Sonnenblume oder bei Fichtenzapfen und solchen Geschichten findest du einfach diesen goldenen Schnitt immer wieder. Wenn du so ein Pentagramm malst, dann teilt sich das auch im goldenen Schnitt an, wo sich die Linien unterschneiden und so.
Ich müsste jetzt irgendwo in der Kamera, also in meinem Sucher, eine Anzeige haben, die sagt, hier ist der goldene Schnitt, oder aber ich trainiere mein Auge, den jeweils zu erkennen. Geht das überhaupt?
Ja, also die Frage steht ja natürlich erst noch im Raum, ist er denn wirklich so wichtig?
Okay, also stimmt.
Aber muss man ihn verwenden? Das haben wir noch gar nicht besprochen.
Das muss aber wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden, oder?
Ja, und es hat schon was, dass solche Bilder dann manchmal etwas ästhetischer wirken oder etwas runder wirken. Aber ich zitiere jetzt nochmal, also goldener Schnitt, der hat ganz viele Repräsentationen, den findet man ganz oft, aber jetzt sagt unsere liebe Wikipedia nämlich genau zu dem Thema in der bildenden Kunst steht hier, inwieweit die Verwendung des goldenen Schnittes in der Kunst zu besonders ästhetischen Ergebnissen führt, ist letztlich eine Frage der jeweils herrschenden Kunstauffassung.
Ah ja.
Für die generelle These, dass diese Proportion als besonders ansprechend und harmonisch empfunden wird, gibt es keine gesicherten Belege. Viele Künstler setzen den goldenen Schnitt bewusst ein. Bei vielen Werken werden Kunsthistoriker erst im Nachhinein fündig. Diese Befunde sind jedoch angesichts der Fülle von möglichen Strukturen, wie man sie beispielsweise in einem reich strukturierten Gemälde finden kann, oft umstritten.
Selektive Wahrnehmung, ja.
Also wenn du die 23 suchst, findest du die auch überall. Und das heißt, du kannst tatsächlich viele Werke, also ich bin mir sicher, wenn ich mir jetzt mal deinen Flickr-Stream anschaue, dass ich da einen goldenen Schnitt ganz oft finde. Lass mich den mal kurz aufmachen. flickr.com/holgi. Da sind wir. Zweites Bild. Vanilla Porter.
Vanilla Porter ist mit goldenem Schnitt? Bestimmt irgendwo, ne? Da sind so viele Linien drin.
Lass uns doch mal gucken, ne, worum es in dem Bild eigentlich geht. Das sind wir jetzt, ersuchen wir uns wieder ein Subjekt. Also, was ist denn wichtig in dem Bild? Na, du hast es ja schon in den Titel gepackt. Und du hast natürlich die eine Stelle, wo ein heftiger Kontrast ist zwischen Schwarz und Weiß.
Ja.
Nämlich die Flasche und dann der weiße Schriftzug. Und du hast zwar sonst viele Kontraste, aber das ist so das Ding, was mich anspringt.
Ja. Und was ich als zweites anspringen soll, ist, dass da unten auf der Karte Norden Berlin steht, damit jeder sieht, wo ich das her hatte, das Bier. Genau.
Richtig. Und ja, jetzt hast du also diesen Schriftzug und der, ich sag mal, der ist wahrscheinlich Haupt oder ist ein wichtiger Teil von deinem Subjekt.
Ja.
Wahrscheinlich ist die Flasche das Subjekt, aber der Schriftzug ist das, was mich so anknallt.
Ja.
So. Und jetzt, übrigens schön, dass du vorne links das Glas mit drauf hast. Und da in dem Glas die schöne Reflexion von dem Papier.
Und das Vanilla Porter.
Mhm. So, also das Vanilla Porter Schriftzug, das ist so ein händischer Schriftzug, weiß auf schwarz, knallt. Mhm. Ja, und wenn wir da jetzt mal versuchen, irgendwie das Bild mal so zu unterteilen. Also goldener Schnitt, wenn man es jetzt mal konkret in eine Zahl packt, dann sind wir hier bei 0,618 vom Bild. Also wenn ich das Bild quasi in 61%.
Ja, zwei Drittel ungefähr, ne?
Ungefähr, aber nicht ganz eben, ne?
Ganz, ja.
Also 62%. So, und jetzt versuchen wir mal dein Bild da reinzuhieven. Und ja, so grob irgendwie. Also wenn ich jetzt mal von links rangehe, na, das ist ein bisschen mehr. Wenn ich von unten rangehe.
Wie guckst du denn jetzt gerade? Legst du da gerade einen Maßstab an irgendwo?
Nö, das ist jetzt so nach Daumen.
Ach so.
Das ist noch Daumen. Ich sag mal, das ist das ganze Bild, das mache ich mal 60% davon. Da lande ich irgendwie, wenn ich von der Unterkante des Bildes losgehe, lande ich irgendwo an der Unterkante von dem Porter.
Stimmt, an dem Schriftzug, ja.
So ungefähr. Mhm. Wenn ich von links losgehe und ungefähr 60% mache, na, da lande ich vielleicht so an der linken Kante der Flasche oder an der linken Kante vom Schriftzug. Und jetzt haben wir da schon das erste Problem. Wenn du diesen goldenen Schnitt anwenden möchtest.
Ja, von welcher Richtung wende ich den denn aus?
Von wo fängst du denn an zu gucken?
Stimmt, ja. Was ist mein Maßstab? Was ist mein, ja.
Und das ist das eine. Und das andere ist, dieser Schriftzug Vanilla Porter, 5,5%. Oder sind es 6,5?
5,5, glaube ich, waren es, ja.
Der hat ja eine Ausdehnung.
Ja.
Der ist ja nicht punktförmig. Das heißt, du kannst diese 61,8%.
Genau.
Überhaupt nicht anwenden, weil
beziehungsweise kann ich stets sagen, wenn jemand sagt, naja, die Unterkante des Schriftzugs sind aber nicht 61, irgendwas Prozent, sondern es sind 58, muss ich nur sagen, naja, es geht mir ja auch um das P.
Also du kannst es ganz oft einfach finden. Du kannst es suchen und finden.
Ja.
Ich nenne
sowas immer herbeifabulieren.
Wenn du jetzt der große Geek wärst, dann könntest du natürlich sagen, naja, ich nehme hier den Umfang der Schrift und nehme dann das geometrische Mittel,
ja,
und
genau.
Da muss dann genau und so.
Währenddessen hat meine Begleiterin, mit der ich da war, das Ding ausgetrunken.
Genau, und dann hast du plötzlich keinen schwarzen Hintergrund mehr hinter der Schrift und dann ist das Vanilla Porter Schriftzüglein nicht mehr wichtig.
Genau.
So ein Scheiß, ne? Also ich will nichts, also der goldene Schnitt hat schon seine Berechtigung, aber man darf ihn nicht so als zur Religion erheben. Man darf ihn nicht so zum Allheilmittel erheben. Und ja.
Diese Gitter, die hast du ja teilweise sowieso im Display. Also die kannst du ja einblenden lassen und wenn du dann so ein, weiß ich nicht, zumindest rechts, links, kriegst du doch.
Also goldenes Schnittgitter hast du meistens nicht, sondern du hast meistens ein Drittelgitter.
Ja, genau, aber von dem Drittelgitter kannst du den goldenen Schnitt ja schon einigermaßen ableiten.
Ja, ja, kannst du.
Also.
Ja, kannst du, ne? Kannst du. Aus dem goldenen Schnitt leiten sich übrigens dann auch so die goldene Spirale ab, zum Beispiel.
Goldene Spirale.
Ja, wenn man dann sucht, findet man in der Natur auch Dinge, die da irgendwie passen. So, wenn man zum Beispiel so eine Jakobsmuschel mal durchschneidet, so, dann hat man diese Muschel, die immer, wo der Kringel immer enger wird.
Mhm.
Und das soll einer goldenen Spirale ähneln. Ja. Da muss man aber meistens mehrere Muscheln zerschneiden, bis man eine findet, die irgendwie passt. Also es ist nicht so, dass das tatsächlich überall 100% passt in der Natur. Aber im Großen und Ganzen, so alte Maler haben das zum Teil auch angewendet. Und es sorgt dann zumindest mal dafür, dass die Bilder ja nicht mehr so mittig sind.
Ja.
Das ist so der Klassiker. Wenn man anfängt mit dem Fotografieren, dann hat man die Kamera, wenn du durch den Sucher guckst, dann hast du ja meistens in der Mitte so irgendwelche Punkte und so Hilfsdinger in der Mitte. So, hier fokussieren.
Ja.
Hier wird scharf gemacht.
Genau.
Und das suggeriert einem natürlich auch, da muss das was Wichtiges hin. Also
ja, das war das Erste, was ich gelernt habe, nachdem ich mir meine Fuji gekauft hatte. Ich habe im Bekanntenkreis eine Fotografin, Kamerafrau, und die sagte, das Wichtigste, was du dir oder merken kannst, ist, das Objekt deiner Begierde sollte nicht im Zentrum des Bildes sein.
So. Also,
das war schon mal ein echt guter Tipp.
Aber da hast du natürlich auch immer wieder Ausdehnungen. Also ja, sagen wir klar. Mal Porträt zum Beispiel. Ich nehme jetzt ein Porträt. Ich mache jetzt ein Porträt von dir.
Ja.
Und was von dir nehme ich denn da jetzt drauf in die Mitte? Also wenn ich jetzt die Mitte nehmen würde, Gesicht.
Ja, die Nase. Ne?
Oft so Gesicht. Mhm. Ne? Hast du ein Bild, wo oben über dem Kopf die Hälfte des Bildes ist und unten die Hälfte des Bildes. Und du verschenkst einfach oben ganz viel Platz.
Ja.
Wenn du das tust. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, nee, ich will, dass die Person ganz drauf ist, also dann wirst du halt im Bild höher gerückt, sprich ich verschwende oben nicht so viel Platz und unten habe ich dafür dann mehr von dir drauf. Das ist ganz simpel eigentlich. Dazu braucht man auch keinen goldenen Schnitt. Aber jetzt gibt's eben dann die Schule, die sagt, na, wir legen jetzt das Wichtige auf den goldenen Schnitt, also in dem Fall bei der Person wahrscheinlich das Gesicht. Mhm. Und dann bekommst du in der Regel eine angenehmere Bildaufteilung, weil du natürlich oben nicht mehr so viel Platz wegschmeißt und unten mehr Platz hast.
Aber wir kommen dann von unten beziehungsweise oben mit dem goldenen Schnitt fürs Gesicht, oder?
In dem Fall wären diese 61,8% von unten. Mhm. Und oben dann eben 100 minus. Ja, und aber das ist natürlich, ne, kann sich keiner so richtig toll merken. Mhm. Das ist halt 0,168, super. Nee, es gibt eine zweite Geschichte und das hat man wahrscheinlich noch öfter gehört als den goldenen Schnitt, das ist die Drittelregel.
Die Drittelregel?
Die Drittelregel.
Habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört?
Nee.
Super. Ja, das ist doch den klasse.
Goldenen Jingle kenne ich, aber das tut hier nichts zur Sache.
Was ist der goldene Jingle?
Der goldene Jingle, das kannst du dir dann hinterher in den Shownotes. Ich verlinke den in den Shownotes.
Gut, mach das. Das
ist ein Jingle, den wir bei Fritz benutzen. Der ist sehr schön. Ah, okay.
Gut. Den will ich dann auch mal hören. Ja. Drittelregel ist, das im Prinzip eine Abwandlung des goldenen Schnittes, weil 0,618, also 0,62 ist ja ganz nah an 0,66666, also an den zwei Dritteln dran.
Ja.
Also kannst du es doch viel einfacher machen, wenn du hier so Käsekästchen, ne, Bild in 9 Felder unterteilen, gleicher Größe, also 2x2 Linien, 2 vertikal, 2 horizontal. So, und dann hast du plötzlich so ein Drittelgitter.
Ja.
Und dieses Drittelgitter erfüllt im Prinzip den gleichen Zweck.
Ja, also, das meinte ich ja mit dem Gitter. Also, dass du von diesem Gitter, was du auf dem Foto hast, stimmt, das sind 9 Felder, ja.
Das sind 9 Felder, das sind Drittel. Also, jetzt besagt diese Drittelregel, du kannst, sie besagt, du solltest das, was wichtig ist im Bild, da auf irgendwie eine dieser Linien platzieren oder auf einen dieser Schnittpunkte. Mhm. Das ist ja erstmal ganz einfach zu merken.
Ja.
Und das hilft dir schon, vielleicht ein langweiligeres Bild ein bisschen weniger langweilig zu machen. Also stell dir vor, du bist im Urlaub, bist am Meer, hast einen tollen Sonnenuntergang und machst dann irgendwie den Horizont genau in die Mitte. Ja, vielleicht. Ne? Aber wenn jetzt da ein super toller Himmel ist,
ja,
dann möchtest du vielleicht mehr von dem sehen. Also wo tust du den Horizont hin? Und wenn man das nicht so genau weiß, dann ist so diese Drittelgeschichte irgendwie eine ganz angenehme Sache. Also funktioniert meistens. Mhm. Macht das Bild ein bisschen spannender. Oder du hast irgendwie total tolle Landschaft und da ist vor dir ein total tolles Muster in dem frisch gepflügten Feld und der Himmel ist irgendwie eher langweilig. Ja, warum musst du dann viel von dem Himmel haben? Brauchst du nicht, dann nimmst du den Horizont irgendwie auf die obere Linie und dann hast du eben weniger Himmel, aber dafür ganz viel Vordergrund.
Und es ist ein Drittelhimmel und dadurch wird es einigermaßen harmonisch.
Wird es einigermaßen harmonisch, ja.
Ja, verstehe. Ich habe die immer nur benutzt, also ich habe diese Gitter immer nur benutzt, um das Bild gerade zu bekommen.
Zum Beispiel. Ja, dafür kann man sie auch, da kommen wir nachher noch drauf. Aber das ist
damit
so.
Damit nicht hier Dingens, Heisterkamp, nee, euer Hausmeister, damit er mich nicht anpöbelt, weil mein Horizont ausläuft.
Also, Carbon Compound. Ja, das ist klar. Das hat er auch ein bisschen recht mit.
Hat er auch, ja. Sieht irgendwie gleich viel besser aus, wenn der Horizont gerade ist.
Ja. Und diese, aber was ich natürlich, wo ich ein Problem habe, ist, dass das Ding Drittelregel heißt. Also dass das Wort Regel da drin vorkommt, weil das suggeriert einem so ein bisschen wie, nur so muss es machen und dann ist es richtig.
Mhm, genau.
Und was für eine Frage.
Schöner Workshop-Titel auch. Richtig fotografieren mit Chris Marquardt.
Da würde ich mich wahrscheinlich vorher einsalzen lassen oder so. Nee, das ist natürlich, ja, ne, das, wir machen ja hier Kunst, wir machen ja hier keine Mathematik oder Wissenschaft, sondern wir versuchen was zu machen, was irgendwie interessant wirkt, was man sich gerne anschaut. Und wenn du jetzt alle deine Bilder nach dieser Drittelregel komponierst oder nach dem goldenen Schnitt, dann hast du halt auch wieder lauter Bilder, die halt so aussehen, wie deine Bilder aussehen. Also ja, das ist dann irgendwann auch nicht mehr spannend. Und ja, wenn du dann vielleicht halt doch ab und zu mal sagst, na gut, ich schmeiß das jetzt mal raus, dann mach das jetzt mal anders, dann kann das durchaus interessant werden. Manche Sachen werden ja erst dadurch interessant, wenn sie nicht ganz harmonisch sind.
Ja. Also Sachen werden dadurch interessant, dass sie nicht ganz harmonisch sind.
Wenn sie Ecken und Kanten haben.
Genau,
ne?
Wenn sie Ecken und Kanten haben, genau.
Ja. Und diese Ecken und Kanten, die mache ich manchmal ganz gerne bewusst in meine Bilder. Also ich war jetzt gerade eine Woche in Island, habe da mit Fotografen einen Workshop gemacht und kannst ja mal kurz aufmachen auf Flickr, flickr.com/nubui, N-U-B-U-I.
Flickr.com/nubui.
Und da sind jetzt einfach so diverse Beispiele. Ja. Diverse Beispiele für
kann man ja, für Sachen, dir das Bild mit dieser Regenwolke? Da ist es ja Wahnsinn.
Das mit der Regen über Reykjavik.
Hammer.
Ich habe ganz viel Feedback zu dem Bild bekommen. Ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich das nicht irgendwie als Poster rausbringe oder so.
Ja, das ist echt richtig schön. Die Kräne würde ich raus photoshoppen.
Nee, genau die müssen drin bleiben. Die sind ganz wichtig, um dann überhaupt ein Größenverhältnis zu bekommen. Das ist eine ganz wichtige Referenz im Bild.
Stimmt.
Ohne die funktioniert das Bild nicht mehr.
Verdammt.
Ohne die fällt das ganze Bild in sich zusammen. Ich habe es probiert, glaub mir. Aber ist es tatsächlich so? Außerdem zeigen die so schön ins Bild zu dieser Wolke hin. Also die sind auch wie so zwei Finger, die da so hin zeigen. Also die haben gerade die richtige Richtung. Ja, aber also wenn wir damals mal durchgehen, zum Beispiel dieses Nordlicht, was ich da fotografiert habe. Zweite Zeile von oben oder so.
Zweite Zeile, jo, einmal Aurora Borealis.
Das ist
sehr schön geworden.
Aber,
was hast du da gemacht? Wie viel?
Also wir sind da an so ein Gewässer gefahren, damit wir eine schöne Reflexion im unteren Teil des Bildes haben. Also nicht nur die Aurora, sondern auch noch ihre Spiegelung.
Ja.
Und dann ist von links geht so eine Brücke ins Bild und die schneidet, also da schneidet der Horizont genau in der Mitte durch.
Wie, wo, wie?
Also der Horizont im Bild liegt ja genau in der Mitte.
Ach so, ja.
Und ist das schlimm?
Nö.
Nö. Also du siehst, man muss nicht immer solchen Regeln genügen, sondern man kann auch mal einfach ganz mittig arbeiten.
Was für eine Blende-Belichtungszeit hast du das gemacht?
Also Standardwert für sowas, da hast du, wenn du ein Objektiv mit einer guten Offenblende, also 2.8 oder so hast, 15 Sekunden bei ISO 800 bis ISO 1600. Mhm. Das ist das ungefähr.
Sehr schön. Wirklich sehr schön.
Dankeschön. Also da sehr ist dann schön. Aber diese Regel komplett gebrochen. Oder wenn du weiter oben gehst, das dritte Bild, das Seljalandsfoss 2, das ist durch so einen Wasserfall durchfotografiert. Da sind so Leute, die eine Treppe hochgehen und da ist einer, der ist exakt in der Mitte vom Bild und um den geht's mir eigentlich.
Ja.
Ist nicht.
Ja, wenn du den jetzt irgendwie an die Seite versetzen würdest, würden die anderen Sachen zu wichtig werden, also wenn es dir um den geht.
Ja. Sowas, ja. Mhm. Und dann natürlich aber ein Beispiel, wo so eine Regel durchaus funktioniert. Also dieses bisschen weiter runter, dieser Kieselstein, dieser schwarz-weiße Kieselstein im schwarzen Sand.
Zurück, schwarz-weißer Kieselstein. Ah ja, na, wo ist er? Da ist er, ja.
Also direkt das Bild nach der Aurora. Da kannst du ein Gitterchen durchlegen, das ist goldener Schnitt. Irgendwo in diesem Stein ist der goldene Schnitt.
Ja.
Wo jetzt genau?
Ne, das sowohl von unten als auch von rechts, ne? Ja.
Genau, also der passt da schon so rein und ist aber, weil er halt das einzige im Bild ist, was irgendwie raussticht, ist er halt auch automatisch Subjekt. Das heißt, das wäre egal, wo der stehen würde, der wäre auf jeden Fall Subjekt.
Ja, und man würde sich wahrscheinlich immer noch einen goldenen Schnitt herbeifabulieren können.
Genau, also du siehst, manche von den Bildern haben sowas, manche haben es überhaupt nicht, manche... Ja. Bei manchen finde ich es relativ wichtig, weil ansonsten wären sie tatsächlich langweilig. Also ein bisschen weiter unten ist so ein rotfarbener Kiesel auf schwarzen Kieseln, die sind nass. Und da siehst du dann zum Beispiel diesen einen Kiesel, der raussticht, den roten, der ist halt auch wieder auf so einer Drittellinie, also so einem Drittelkreuzungspunkt. Weil wenn ich den in die Mitte gemacht hätte, weiß nicht.
Machst du das, während du fotografierst oder hinterher?
Ich versuche so viel wie möglich der Pixel hinterher auch nicht wegwerfen zu müssen. Also ich versuche das Bild so zu komponieren. Und manchmal croppe ich es mir noch zurecht. Also ein bisschen weiter oben hast du das Bild mit der Brandung, die da so an diesen Stein ranhaut, die so ein bisschen verwaschen, verwischt ist mit einer längeren Belichtungszeit. So ein schwarz-weißes Bild.
Jo, links das, ne? Ja.
Das ist zum Beispiel total flach gekroppt. Also da ist das Seitenverhältnis der Kamera hat mit dem Seitenverhältnis des Bildes nichts mehr zu tun. Das ist einfach, weiß gar nicht, welches Verhältnis. Aber auf jeden Fall irgendwie mindestens zweimal so breit wie hoch. Mhm. Eher mehr als zweimal so breit wie hoch. Da habe ich hinterher natürlich kräftig dran rumgekroppt. Also das kommt ganz aufs Bild an. Aber ich bin nicht jetzt verheiratet mit, wenn die Kamera 3:2 macht, was halt heute so Spiegelreflexkameras machen, dass ich das dann auch so beibehalten muss.
Wobei ich das ja immer noch ein sehr schönes Format finde, 3:2.
Ist es, aber historisch ändern sich so Formate auch ständig. Also es gibt jetzt diesen neuen Film, Hotel Budapest.
Ja.
Wie heißt denn der? Also irgendwas mit Hotel Budapest. So ein ganz opulenter, visuell opulenter Film. Und was der macht, der hat mehrere verschiedene Seitenverhältnisse während des Filmes, um verschiedene, also der spielt zeitlich irgendwie in verschiedenen Epochen, und in diesen verschiedenen Epochen wurden unterschiedliche Filmformate im Kino verwendet, unterschiedliche Seitenverhältnisse im Kino. Mhm. Und der wechselt tatsächlich während des Filmes immer wieder sein Seitenverhältnis, um dann mit dieser Epoche zu korrespondieren. Und da müssen die Leute, die das projizieren, müssen tierisch aufpassen, weil die stellen vorne immer diese Leinwand ein auf den entsprechenden Crop oder auf die entsprechende Seitenverhältnisse. Also wenn du so einen Film hast, der halt super Breitwand ist, dann wird von oben und unten meistens noch so eine schwarze Blende reingeschoben, dass man dann nicht irgendwie so eine halbleere Leinwand noch sieht. Und wenn die den Film quasi da, oder wenn die Leinwand für den Film einpegeln, dann müssen die das, dann ist eine Anleitung dabei, dass sie das nicht falsch machen, wenn die an der falschen Stelle im Film den Pegel setzen und oder das Bild, die Bildgröße setzen, dann plötzlich fehlt die Hälfte vom Film.
Grand Budapest Hotel heißt der übrigens.
Grand Budapest Hotel, ich bin so gespannt, wenn der rauskommt.
Ist er noch gar nicht? Ich dachte, ich sehe überall Plakate, ich weiß gar nicht, wann der anläuft.
Oh, dann ist er vielleicht schon raus.
6. Februar, ja, Premiere 6. Februar, Kinostart in Deutschland am 6. Februar, ja. Nee, 6. März, Kinostart in Deutschland 6. März.
Okay, dann ist er ganz frisch jetzt. Ja. Also visuell opulentestes Kino.
Ich bin gespannt, also werde ich mir in jedem Fall angucken. Weil ich ja neuerdings mache ich ja die Kinosendung bei Fritz. Da muss ich jetzt immer ins Kino gehen.
Sehr schön. Hm. Dann bin ich ja mal gespannt. Also das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Regel, die viele Leute so mitnehmen. Ne? Immer wichtig oder so schießen, dass es hinterher beim Vergrößern lassen keine Ränder gibt. Also Du hast immer so Standardpapiergrößen,
auf denen das
Bild ausbelichtet wird. Und wenn das Bild dem nicht entspricht, dann kannst du entweder was wegschmeißen an den Rändern oder du machst das Bild so oder sagst denen nichts wegschmeißen, aber dann haben sie halt irgendwie weiße Ränder.
Ja.
Das ist mir zum Beispiel völlig Wumpe. Ich schneide dann lieber noch vom Bild was ab. Also ich schneide dann lieber Ränder ab, aber habe das Seitenverhältnis so, wie
es ist. Achso, du meinst, du schneidest lieber Papierränder dann ab? Also wenn du
genau, überschüssige Ränder. Okay. Ja. Mhm. Oder wenn ich selber drucke und habe dann eben meine Standardpapiergrößen, wenn es nicht drauf passt, weil es halt vom Seitenverhältnis nicht passt, dann ja, da hast du natürlich dann potenziell ein Problem, weil du hast so, wenn du so Standard-Passepartouts nimmst, das schön rahmen möchtest,
Ikea-Passepartouts, ja,
dann musst du plötzlich irgendwie zum, was weiß ich, zum Rahmenmarkt gehen oder sonst wohin und sagen, schneide mir mal ein Passepartout in der und der Größe. Zum Bösner zum Beispiel. Schneid mir da mal Bösner.
Kenn ich nicht.
War das jetzt Reklame?
S-N-E-R. Das war Schleichwerbung, ne? Das schneide ich raus.
Ich werde nicht bezahlt von denen.
Verdammt. Nicht mal das. Das ist halt auch der Scheiß, ne? Wir reden in unseren Podcasts über so viel Zeug, wo eigentlich die Hersteller froh sein sollten, dass man wohlwollend über ihre Produkte redet. Eigentlich müssten die uns wenigstens nachträglich mal was schicken, aber machen die alle nicht.
So nachträglich?
Wozu auch, weil wir sind ja doof genug, drüber zu reden, ohne dass sie uns was geschickt haben. Ne?
Das wäre ein interessantes Geschäftsmodell. Retroaktives Sponsoring. Wir haben 4 Jahre über ihre Produkte geredet.
Genau.
Hier.
Und jetzt
hier
ist Zahltag.
Jetzt hier die Kontonummer. Oder die Bitcoin-Adresse.
Genau, die Bitcoin-Adresse.
Gut, wie gesagt, also da muss man sich dann überlegen, aber manchmal brauchen Bilder einfach andere Seitenverhältnisse, damit sie besser funktionieren. Gut, also ja, aber lassen wir es mal dabei. Also goldener Schnitt, Drittelregel, das sind so Sachen, die sind eher Vorschläge als Regeln, finde ich. Weil ich sie eben wirklich nur ganz bedingt einsetze.
Das ist halt
ganz
praktisch, wie jetzt gerade, also das mit der Drittelregel, das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass die existiert.
Angeblich hat Kodak die etabliert, weil früher war es, also das weiß ich jetzt nur vom Hören sagen, aber ich finde die Geschichte so schön, ich will, dass die stimmt. Und zwar war es wohl früher tatsächlich der goldene Schnitt viel wichtiger und irgendwann kam dann die Firma Kodak und die haben ja schon immer so, ne, you press the button, we do the rest. Also wir machen euch für euch die Fotografie ganz, ganz einfach. Und die haben ja dann irgendwann mal so diese Kodak Moments etabliert, also in den USA ganz bekannt. This is a Kodak Moment. Das ist im Sprachgebrauch. Also der Kodak Moment, das hätte man fotografieren müssen oder gut, dass wir das fotografiert haben. Und das sagt man heute tatsächlich noch, wenn irgendwas total toll ist, dann ist das ein Kodak Moment.
Habe ich noch nie gehört.
Und ja, da, wie gesagt, also im amerikanischen Sprachraum ist das durchaus üblich. Mhm. Und die haben angeblich in den 50ern, 60ern, 70ern, keine Ahnung, also wo sie halt irgendwie so Werbekampagnen gestartet haben, um den Leuten so ein bisschen zu helfen, dass sie besser komponieren oder angenehmer oder interessanter komponieren, haben die angeblich diese Drittelregel in der Werbung so unters Volk gebracht, weil die ist ja nah genug am goldenen Schnitt. Und wer da einen Beleg dafür hat, bitte lasst es mich wissen, weil ich will, dass das stimmt. Ich finde das so schön, dass die Drittelregel auf Kodak zurückgeht.
Was ich halt toll finde an der Drittelregel ist, es ist halt so simpel, das versteht halt jeder Honk. Und du musst einfach nur dein Gitter einschalten und hast was, woran du dich orientieren kannst. Weil das Problem ist ja immer, du willst dich halt an irgendwas orientieren, halt an Regeln idealerweise. Und die sollen dann aber auch so einfach sein, dass du nicht, ne, also ich stehe jetzt halt da und überlege, denk halt die ganze Zeit über das scheiß Subjekt nach. Ne?
Hängt
und,
natürlich
und
so.
Und dann ist es weg. Ne? Ja. Also im Zweifelsfall ist dann das Subjekt weg.
Aber gut, das ist wie Autofahren, ne? Das musst du halt verinnerlichen. Das
genau,
musst du
aber mit solchen Regeln wie der Drittelregel am Gitter ausrichten oder auch dieses, ne, sieh zu, dass das Objekt deiner Begierde möglichst nicht im Mittelpunkt des Bildes ist, es sei denn, du legst es drauf an. Das sind halt so Kleinigkeiten, die man sehr schnell in Intuition überführen kann, finde ich. Das finde ich
also schön. Im Zweifel etwas außermittig komponieren ist keine schlechte Idee generell.
Außermittig.
Wenn man dann noch weiß, warum man es tut, ist noch besser. Das hat also wenn man es eben nur tut, weil na, da hat mal einer was von Dritteln erzählt.
Genau, der Chris hat das gesagt.
Chris hat das gesagt, mach mal so, ne? Super. Ja, also es ist so kann man es machen, muss man aber nicht unbedingt.
Die nächste Regel, bitte.
Die nächste Regel. Also, Horizont im Bild mit der hatten wir. Kinder immer aus Augenhöhe.
Kinder immer aus Augenhöhe.
Kinder und Haustiere immer aus Augenhöhe. Also
runter mit der Kamera.
Das hört man so. Und ja. Das ist natürlich, also ich finde es natürlich toll, dass Kinder und Haustiere in einem Satz da irgendwie auf das gleiche Level gesetzt werden. Das Kind und der Hund.
Ja, das Kind und die Oma.
Und der Kindhund, ne, Oma ist ja schon wieder größer, aber ist natürlich schon so eine Sache. Augenhöhe ist erstmal, gibt dem Kind natürlich mehr Wichtigkeit, wenn du das von oben runter fotografierst, aber auch da gibt's natürlich reichlich Möglichkeiten, zu interessante Bilder zu machen, die das von oben runter sich angucken. Mhm. Genauso mit Haustieren. Also auch das so eine Regel, naja, die muss man nicht unbedingt immer als Gospel nehmen. Kann man auch so lassen. Eine andere Regel allerdings, bei der ich immer sehr vorsichtig bin, ist das Thema, wie handhabe ich denn den Hintergrund mit dem Vordergrund? Also du hast ja immer einen Hintergrund hinter deinem Subjekt. Irgendwas ist dahinter. Im Zweifelsfall irgendwie ein grauer Himmel, ne? Dann hast du kein Problem. Aber ja, da sitzt Holgi jetzt vor seinem Bücherregal. Und das Bücherregal hat natürlich Linien. Und diese Linien, du hast ja hinterher von diesem dreidimensionalen Ding, hast du ja auf deinem Foto eine zweidimensionale Projektion.
Ja, und die Linien, die machen irgendwas. Die laufen irgendwo wild in der Gegend rum.
Die Linien laufen ja irgendwo hin. Ja. Und so ein Klassiker wäre, ich mache ein Foto, ich stelle dich jetzt mal an den Strand und hinten ist der Horizont und der läuft genau durch deine Augenlinie. Also da, wo deine Augen sind, genau durch die gleiche Höhe. Mhm. Deine Augen machen ja auch schon eine Linie.
Ja.
Ja, und dann hast du plötzlich so eine verlängerte Linie. Das hat dann so vom Gefühl her sowas wie so aus einem alten Indianerfilm so Pfeil durch den Kopf.
Ja, wahrscheinlich. Muss ich mal machen, so ein Foto, mal gucken. Ja.
Musst du mal machen. Anderer Klassiker.
Also du gucken, hast das heißt, ich sollte gucken, dass nicht, also dass nicht mein Hintergrund, ja, wie nennt man das denn?
Also ich versuche das. Manchmal mache ich es mit Absicht falsch, weil es einen komischen Effekt hat. Also jemandem irgendwie die Äste vom Baum aus dem Kopf wachsen zu lassen als Geweih, kann was total Lustiges sein.
Klar, Hasenohren machen.
Ich habe mal in einem Zoo einen Besucher mit einem langen Teleobjektiv, habe ich mal einen Besucher hinten so eine Palme aus dem Kopf wachsen lassen. Also der hatte dann so eine Rasterfrisur plötzlich auf. Das war total lustig. Nee, aber generell versuche ich, dass Linien im Hintergrund sich nicht im Vordergrund fortsetzen.
Ja.
Also Verlängerung von Linien zwischen Vorder- und Hintergrund ist gerne problematisch. Das ist so eine Regel, sagen wir mal, in 80% der Fälle achte ich da tatsächlich drauf und in 18% der Fälle achte ich nicht drauf und muss dann hinterher irgendwas rausklonen, weil plötzlich eine Laterne aus der Schulter wächst.
Ja.
Und in 2% der Fälle war es eiskalt Absicht.
Ja, das mit der Laterne ist auch so ein Klassiker. Ja.
Ja, Dinge. Also eine Laterne macht eine Linie und wenn die plötzlich deine Schulter, Arm-Schulterlinie verlängert, dann sieht das komisch aus. Also immer darauf achten. Ich habe ein tolles Beispiel, da waren wir mal auf einem, das war 2009 beim ersten Himalaya-Trek, da wo wir mit der Gruppe uns in Kathmandu getroffen haben und dann hat einer der Teilnehmer ein tolles Foto von einem heiligen Mann gemacht, von so einem Sadhu, so bunt angemalt und ne, die lassen sich dann für ein paar Rupees irgendwie fotografieren. Und im Hintergrund schiebt einer so einen Karren durch die Straße und der ist halt im Hintergrund, also sprich viel, viel kleiner als der Mensch vorne. Und er schiebt ihm den Karren so genau ins Ohr. Also du siehst, sieht aus wie ein kleines Männchen, was dem gerade so eine Karre ins Ohr schiebt.
Ja, aber das will man.
Das wollte der aber nicht. Das war, wenn es Absicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, brillant. Nur dummerweise hat er es halt nicht beabsichtigt und alle haben gelacht, als sie es dann gesehen haben. Kann passieren.
Ja, dann hätte ich gesagt, habe ich beabsichtigt. Also sobald der Lacher da ist, das immer, ja, nee, wollte
das. Also das ist so eine klassische sogenannte Forced Perspective, also eine gezwungene Perspektive, wenn du, das ist so der Klassiker, du stehst irgendwie neben dem Eiffelturm oder weit vor dem Eiffelturm und machst dann so die Hand auf zur Seite und hast den dann so zwischen deinen Fingern.
Mhm. Ja, oder die Sonne zu zerquetschen.
Oder die Sonne zerquetschen, genau so Sachen. Das sind dann diese Forced Perspectives, die kannst du damit natürlich, da kannst du mit Vorderhintergrund natürlich auch prächtig spielen. Insofern ist natürlich da auch schon wieder die Regel gekappt, weil man will ja vielleicht was anderes machen. Ja.
Die nächste Regel?
Lass uns mal so ein paar Genres anschauen.
Genres?
Also Porträtfotografie wäre zum Beispiel ein Genre. Mhm. Und da gibt es tatsächlich so ein paar Dinge, die können dir helfen, Bilder etwas angenehmer zu machen. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für den, der da fotografiert wird. Also wenn man Porträts macht von dir, gibt es da so Ecken, die du gerne magst oder wo du sagst, oh, das mag ich nicht auf dem Bild? Hat ja wahrscheinlich jeder so seine.
Nee, gar nicht, weil ich dermaßen unfotogen bin, dass es sowas von mir so gut wie gar nicht gibt.
Na, da muss ich mal ein gutes Foto von dir machen.
Ich habe da noch nie groß drüber nachgedacht. Also es gibt nur sehr, sehr, sehr wenige.
Also wenn ich fotografiert werde, dann mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich irgendwie mehr als ein Kinn habe. So das da klassische.
Hab ich habe immer mehr als ein Kind, von daher habe ich da jetzt nicht so.
Ja, nee, aber für mich ist das so ein Ding, wo ich sage, boah, muss das sein, ne? Da von schräg unten fotografiert und den Kopf nach vorne und dann hast du plötzlich halt irgendwie noch mehr Kinder als üblich und das ist halt dann irgendwie so, na, nee, muss nicht sein. Also so eine Geschichte kann man relativ einfach vermeiden, indem man denjenigen, der da porträtiert wird, so ein bisschen leitet und sagt, oh, du mach mal den Kopf ein bisschen höher.
Ach so, ja.
Plötzlich spannt sich unten das Kinn und dann ist plötzlich das Doppelkinn gestreckt und nicht mehr so wichtig. Mhm. Soll noch natürlich aussehen, natürlich, aber das ist so ein Ding, sowas vermeiden hilft beiden Seiten.
Ja.
Also hilft auch der Akzeptanz des Bildes hinterher. Das Problem ist ja, viele Leute kennen von sich nur schlechte Bilder, weil halt.
Na, vor allen Dingen kennen sie von sich nur das Spiegelbild. Und das ist nicht das, was man auf
dem Foto hat. Das sieht man eh anders aus, genau. Ja.
Das ist also das Problem immer, wenn ich dann mal einen Selfie mache, was ich praktisch nie mache. Aber wenn ich dann mal sowas mache, denke ich jedes Mal, das ist ja spiegelverkehrt und mein Gesicht ist krumm und schief. Dabei bin ich halt einfach nur nicht
jedes
gewohnt.
Jedes Gesicht ist irgendwie krumm und schief. Genau. Also es gibt wenige Gesichter, die total symmetrisch sind. Und man sagt zwar, wenn Gesichter sehr symmetrisch sind, dass sie dann auch schöner wirken. Das ist aber mittlerweile auch widerlegt.
Ach.
Ja, also das es kann schon sein, aber es gibt da so eine schöne Fotoserie, wo jemand einfach mal Gesichter genommen hat, also Porträts genommen hat, möglichst frontal fotografiert und die dann halbiert hat und dann jeweils die Hälfte gespiegelt hat. Also aus dem Gesicht quasi zwei supersymmetrische Gesichter gemacht hat durch Spiegelung. Und du schaust dir an und da ist halt immer eins von den beiden Gesichtern, das du viel schöner findest als das andere. Mhm. Aber beide sind voll symmetrisch. Also da geht's eher um Proportionen und solche Geschichten.
Ja.
Aber die reine Symmetrie ist nicht wirklich ein Indikator für schön. Nicht wirklich.
Da haben wir ja nochmal Glück gehabt, ne?
Trotzdem kannst du natürlich so beim Porträtschießen so ein paar Dinge tun. Also ein Doppelkinn vermeiden. Wenn die Kinnpartie so eine relativ sichtbare Kante bildet zwischen Kinn und Hals, dann, wobei man muss jetzt auch nicht jemanden, der halt einfach ein paar Pfund mehr drauf hat, den muss man nicht gleich zum Superman machen. Das, du willst ja die Leute auch so abbilden, wie sie sind irgendwie.
Ja, aber ich meine, gerade das Doppelkinn, das ist ja was man oft nicht so gerne hat. Ne? Deswegen, deswegen tragen übergewichtige Männer ja auch gerne diesen Bart, der einmal
bis ganz runter geht.
Oder bis ganz runter. Also so Bärte werden ja gerne getragen, um Doppelkinne zu kaschieren.
Ne? Das funktioniert auch manchmal, ja.
Ja, manchmal.
Ja, manchmal schaut man und sagt, der trägt ja einen Bart, weil er sein Doppelkinn kaschieren möchte.
Naja, vor allen Dingen trägst dann halt so einen Bart, ums Doppelkinn zu kaschieren und schiebst eine riesige Wampe vor dir her. Ne? Oder dann auch, ist dann auch die Frage, ob das, ob das sinnvoll ist. Also ich rede da jetzt aus Erfahrung.
Aber du hast keinen Bart.
Ich habe keinen Bart. Manchmal mache ich mir so einen Arschlochbart halt, ne? Also so, wo der so einmal um den Mund rumgeht nur.
Sowas habe ich auch.
So ein Ding halt. Das mache ich halt manchmal. Aber es ist auch seit Monaten eigentlich auch nicht mehr. Weil ich finde eigentlich glatt rasiert immer noch am geilsten. Mhm. Also ich finde Körperbehaarung relativ fies.
Das Durchrasieren hat natürlich auch seine Vorteile. Also wenn man nicht drumherum rasieren muss. Ne?
Ja, die Körperbehaarung ist dann weg. Das ist. Wie gesagt, ist nicht meins, Körperbehaarung.
Brauche ich. Ja, so ein ordentlicher Holzfäller, ne?
Nee, lass mal.
Gut, also Kinnpartiekante kann einfach irgendwie dem Ganzen so ein bisschen mehr Schwung geben. Anderes Ding, was ich gerne bei Porträts beachte, wobei es auch da nicht religiös ist, sind dann so Highlights in den Augen.
Highlights in den Augen.
Also wenn du ein Porträt dir mal anschaust, da ist ja, du hast ja als Auge hast du eine glänzende Fläche und diese glänzende Fläche ist ein so ein Weitwinkelspiegel, ne? So ähnlich wie im Supermarkt oder bei der unübersichtlichen Ausfahrt an der Straße, die ist ja nach außen gebogen. Also siehst du drumherum alles irgendwie kleiner. Und dann tauchen solche Sachen wie zum Beispiel Fenster oder andere helle Flächen, der Himmel, tauchen dann als helle Punkte auf in diesem Ding. Und das sind, die nennt man Catchlights. Und wenn die vorhanden sind, also sprich, wenn du als Fotograf hinter dir irgendwo ein Licht hast, eine helle Fläche hast, die das erzeugt, dieses Catchlight, dann wirkt dieses Porträt einfach deutlich lebendiger, als wenn du keine Catchlights hast. Also diese Catchlights.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, du versuchst das zu vermeiden.
Nö, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
Stimmt, das macht dann so ein Funkeln direkt, ne? Also so ein,
das Funkeln und ich meine, wenn man es mal runterbricht, was da passiert ist, es hat tatsächlich mit Leben zu tun, weil das lebendige Auge ist feucht und wenn du mal eine Zeit lang tot bist, dann glänzt da nichts mehr. Ja. Also es signalisiert quasi Leben und.
Und du hast im Subjekt ein Subjekt.
Und du hast im Subjekt zumindest nochmal so einen kleinen Glitzerpunkt.
Kleinst Subjekt.
Subjektchen. Ich habe das für diese Workshops habe ich das tatsächlich mal gemacht. Ich habe mal so eine Reihe von Porträts genommen, die ich gemacht habe und habe die einmal mit Original Catchlights und einmal habe ich die Catchlights rausgeklont aus den Bildern. Und wenn du die so direkt hintereinander anschaust, da gruselt's einen tatsächlich. Mhm. Also wenn man sieht, oh Scheiße, der sieht ja auf einmal so richtig horrormäßig aus. Und es liegt tatsächlich nur an diesen Catchlights. Und du kannst als Betrachter oft gar nicht so den Finger drauf tun und sagen, das ist es, sondern da wirkt das Bild halt nicht mehr so lebendig.
Ja.
Also die Catchlights sind tatsächlich so ein Ding da. Ich bin da nicht religiös, aber wenn ich sie drin haben kann, mag ich sie. Und wenn ich sie nicht drin haben kann, dann oft auch aus einem Grund. Also, dass derjenige, der da abgebildet wird, halt, ja, irgendwie das Bild halt irgendwie was Trauriges ausstrahlt oder nicht unbedingt so die Lebensfreude. Du kannst ja mit dem Bild auch eine Aussage treffen. Dann sind die Catchlights auch nicht mehr so wichtig. Nasenrichtung. Noch so ein Ding. Deine Nase ist höchstwahrscheinlich nicht gerade. Also zeigt
du bist wahrscheinlich gemein.
Nö, meine ja auch nicht, keine Nase.
Ja.
Du schaust in den Spiegel und wenn du ganz frontal drauf schaust, dann hat fast jede Nase eine Richtung entweder ein bisschen nach links oder nach rechts. Ist so. Hm.
Ich guck mich gerade in meinem Selfie Foto mach. Wie heißt das in der Kamera, die vorne aus dem iPhone guckt an?
Ja, in der Kamera. In der Frontkamera.
Frontkamera, so heißt das, ne? Nee, meine Nase ist komplett gerade.
Sehr
ich
schön.
Hab keine Ahnung, in welche, also ich erkenne gerade wirklich nicht, in welche Richtung sie guckt.
Dann ist ja okay.
Vermutlich nach rechts.
Also meine hat so einen leichten Linksdrall. Und das ist das Nächste, was Leute oft in Fotos von sich gar nicht so gerne mögen, ist, wenn die Nase so groß wirkt. Also Menschen sind erstaunlich empfindlich, was ihre Nasen angeht. Mhm. Entweder sie haben da irgendwie einen Haken in der Nase, den sie nicht mögen, oder die Nase zeigt eine Richtung, die sie nicht mögen, oder die Größe der Nase passt nicht. Mhm. Die Richtung nehmen die meisten gar nicht wahr, weil so ist man halt im Spiegel. Und wenn du dann plötzlich, und man gewöhnt sich ja dann dran, und wenn man dann plötzlich sich eben nicht im Spiegel sieht, dann fällt einem das aber total auf. Und dem kann man so ein bisschen entgegenwirken, indem man die Richtung, also wenn man den Kopf leicht dreht in die Richtung, so dass quasi nicht die breite Seite der Nase, sondern die etwas kürzere Seite der Nase zu einem zeigt.
Mhm. Das heißt, die Schokoladenseite ist auch von der Nasenrichtung abhängig.
Ist auch sozusagen davon abhängig, richtig, ja. Also da kann man sich so ein bisschen, das versuche ich auch, wobei, ne, das kann natürlich immer so, da gibt's einen Zielkonflikt, da gibt's verschiedene Sachen, die so gegeneinander arbeiten können. Ja. Zum Beispiel das Thema Augen. Viele Menschen haben auch nicht zwei gleiche Augen. Eins ist ein bisschen größer als das andere.
Also ist bei mir auch so. Ja,
du musst jetzt nicht gleich wie Karl Dall daherkommen, aber so, ja, so ein bisschen nein, Unterschied.
Vor allen Dingen, also bei mir hängt das zum Beispiel auch davon ab, wie gut ich geschlafen habe. Also wenn ich ein bisschen übermüde bin, dann wird sofort ein Auge kleiner bei mir. Mhm.
Und da kannst du natürlich so ein bisschen eine ausgleichende Wirkung machen, indem du sagst, ich nehme das etwas kleinere Auge ein bisschen nach hinten. Mhm. Ich stelle das größere Auge nach vorne. Augen sind tatsächlich auch so ein Kribbelfaktor im Bild. Ja, du hast Augen und die sind halt nicht schön groß, sondern die wirken halt dann manchmal so ein bisschen richtig klein und dann gucken Leute sich da im Foto an und sagen, boah, hab ich Schweinsaugen. Mhm. Und das muss nicht so sein. Also das eine ist tatsächlich, welches Auge stehe ich nach hinten? Jetzt natürlich die Nasenkrümmung in die andere Richtung und dann hast du echt einen Zielkonflikt.
Ja.
Dann musst du dir was überlegen. Die andere Sache ist, jetzt muss ich kurz überlegen, Moment, die Nasenrichtung ist die eine, die Augen eine andere. Ja genau, die Größe des Auges hat auch ein bisschen damit zu tun, wie du das Auge anschaust. Also das Auge, stell dir mal so ein Auge vor, du hast oben ein Lid, unten ein Lid, du hast innen eine Iris und eine Pupille.
Ja.
Und im Normalfall, wenn du jetzt nochmal in deinen Digitalspiegel schaust, dann schneidet unten die Iris sich mit dem unteren Augenlid.
Warte mal. Wie? Schneidet? Ach so, ja, das ist
die
ja,
Iris wird quasi die ist nicht, die liegt nicht frei, sondern die schneidet sich genau. Unten so mit dem Augenlid. Mhm. So. Und jetzt lässt du mal dieses Spiegelchen so und nimmst jetzt einfach mal den Kopf so lange nach vorne, also den Kopf nach vorne neigen, bis du zwischen der Iris und dem unteren Augenlid so ein bisschen weiß siehst, also bis die sich getrennt haben. Mhm. Und plötzlich wirken deine Augen viel, viel größer.
Ach, warte mal.
Tatsächlich. Du machst jetzt Selfies, oder?
Ich fotografiere das gerade, damit ich das besser angucken kann, weil ich sonst weggucke. Also, ach was. Jetzt bin ich aber wirklich verblüfft. Warte mal.
Und das kannst du natürlich als Fotograf, kannst du das entweder so machen, indem du sagst, hier, mach mal den Kopf ein bisschen nach vorne, oder du platzierst dich selber ein bisschen über der Augenlinie, dass sie quasi so ein bisschen zu dir hochschauen müssen. Und dann kannst du damit einfach Augen machen, die viel größer aussehen. Und größere Augen wirken einfach, das kennt man, Kindchenschema, wirkt viel sympathischer.
Genau. viel niedlicher. Auf einmal bin ich viel süßer. Siehst okay, du? Mein Gesichtsausdruck ist scheiße. Der Rest des Gesichtsausdrucks, aber meine Augenwände hat sich größer. Ich habe jetzt einfach mal 3 Fotos gemacht. Das ist interessant.
Ja. Und du kannst das natürlich ins Extrem treiben. Also der Klassiker wäre, ne, der klassische Facebook-Avatar. Ne? Du hast linke Hand, Kamera und dann machst du von schräg oben ein Foto. Mhm. Und dann hast du eigentlich diese 2 Problemzonen, nämlich das Auge und das Kinn, komplett ausgeblendet. Das Auge wirkt größer, weil du nach oben schaust.
Machen die das alle das, so. Ja, ich habe gerade ein Foto gemacht mit weg. Riesigen Augen. Geil. Boah, sehe ich geil aus gerade. Super. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dummerweise habe ich ein Mikrofon vor der Schnauze und einen Kopfhörer auf. Aber ansonsten bin ich echt ein Hübscher.
Ja, dann
also auf diesem du? Einen Bild jetzt.
Dann schmeiß das jetzt mal gleich irgendwie auf die Radio-Website.
Stimmt. Das ist ja interessant.
Und das sind so Sachen, die kannst du natürlich in Regeln packen, aber irgendwann automatisierst du das ein bisschen und wenn du ein guter Porträtfotograf bist, dann achtest du eben auf so ganz viele so Kleinigkeiten.
Ja, klar.
Brennweiten ist noch so ein Ding. Also wenn du eine Kamera hast, wo du Objektive wechseln kannst oder ein Zoom-Objektiv dran hast, es gibt einfach Brennweiten, die sind besser fürs Porträtieren geeignet als andere.
Ja.
Also Klassiker wäre wieder, du nimmst deinen 12 mm Weitwinkel. Mhm. Und möchtest jetzt ein Porträt machen. Was bedeutet, wenn du so weitwinklig bist? Du musst verdammt nah rangehen.
Sehr nah rangehen, ja.
Und damit werden natürlich die Verhältnisse zwischen Nasenspitze, also die Abstände zwischen Nasenspitze und Rest vom Gesicht irgendwie werden größer. Mhm. Je näher du dran bist, desto mehr hast du dann relativen Abstand. Das heißt, die Nase wirkt einfach deutlich länger und größer, wenn du mit dem Weitwinkel nah rangehst, als wenn du mit einer etwas längeren Brennweite, 50 mm, 80 mm, ein paar Schritte zurückgehst. Dann hast du plötzlich die Nase ein bisschen verkürzt dadurch.
Ja.
Also damit kannst du total toll Leuten, die auch irgendwie einen riesen Zinken haben, den so ein bisschen kaschieren.
Also 300 mm Porträt fotografieren, damit es ein Näschen wird.
Ja, das Problem ist, wenn du zu lange Brennweiten machst, dann hast du wieder einen Pfannkuchen, dann wirkt das Gesicht total platt.
Ah, okay.
Weil dann quasi alles fast im gleichen Abstand ist zu deinem Objektiv. Mhm. Also so ein Zwischending ist tatsächlich sehr gut. Und dann, wenn einer einen Riesenzinken hat, den lässt er dann möglicherweise doch eher frontaler in die Kamera schauen, damit du halt, weil im Profil kommt der Zinken halt mehr raus.
Ja.
Wenn der das mag. Also deshalb spreche ich auch mit den Leuten vorm Porträtieren immer ganz gerne nur ein bisschen drüber, was ihnen denn an Bildern von sich überhaupt nicht gefällt. Mhm. Manche sind da völlig selbstbewusst und sagen, boah, ich mag meine Nase, die große. Mach mal ein Profilbild von mir. Ja. Das hätte ich nie gemacht, aber wenn die das mögen, dann ist das doch klasse.
Ja, wobei das eine Frage wäre, die ich beispielsweise gar nicht beantworten könnte, weil ich weiß gar nicht, was mich jetzt an mir konkret stört. Ja, naja.
Ja, wenn du es nicht kannst, dann kann man ja mal ein paar Sachen machen und zeigen. Das ist ja das Schöne. Als Fotograf hast du ja so heutzutage so ein Display auf der Kamera und dann kannst du einfach mal ein Foto machen und demjenigen zeigen und sagen, ne, gibt's da irgendwas, was dich stört oder habe ich schon richtig gemacht? Gut, also so viel dazu, so ein paar Regeln, da die man zumindest, wenn man sie kennt, dann auch sinnvoll brechen kann oder weil auch da haben wir natürlich das Thema, zu perfekt ist nix. Also ein bisschen Ecken und Kanten, auch bei Porträts, finde ich ganz wichtig. Da muss man aber dann auch auf gutem Fuß mit dem Model stehen.
Ich wollte gerade sagen, weil die Ecken und Kanten, die sind ja dann auch schon sehr identitär, die dann damit abgebildet werden.
Klar.
Ja.
Also dazu gehört zum Beispiel, wenn jemand eine Brille hat, eine sehr weitsichtige Brille hat, da hast du halt hinterher total kleine Äuglein.
Ja. Äuglein, das ist das Wort, genau.
Ja, also Äuglein und hast natürlich an der Kante, wo das Gesicht aufhört, dass du da durchsiehst, hast du dann noch so einen riesen Knick drin. Mhm. Und das... Wenn die Person so eine Brille trägt, dann lass die bitte schön die Brille auch aufbehalten, weil das gehört zu der Person dazu.
Ja.
Also wenn der plötzlich oder diejenige plötzlich die Brille abnimmt, damit das nicht mehr so ist und damit die Augen größer wirken, ne, dann hast du halt nicht mehr ein Porträt von der Person.
Stimmt.
Oder wenn jemand, was weiß ich, ein dickes Muttermal hat, ne? Das ist ja nachher in Photoshop, Lightroom, Aperture, wie auch immer, ist das ja mit einem Klick weggeklont.
Ja.
Aber muss man das oder gehört das zu der Person?
Das würde die Person entscheiden müssen.
Dann, richtig, ja. Richtig. Aber solche Sachen durchaus gerne mal ansprechen. Ne? Sagen, ne? Hier.
Du hast dann Muttermal, wollen wir das halten? Ja. Mhm.
Ja. Nun gut. Also das mal so ein bisschen zum Thema Porträtfotografie.
Ja.
noch so eine Regel, also du merkst schon, ich bin ja jetzt nicht so der Freund, der immer so, der, ich bin ja nicht so regelkonform und regelfreudig.
Naja, aber du kannst halt davon ableiten.
Ich breche die gerne mal, aber es gibt so eine Regel, die versuche ich möglichst nicht zu brechen. Und da gibt es einen schönen Merksatz. Unterm Knie schneide nie.
Unterm Knie schneide nie.
Mhm. Du hast, wenn du Personen fotografierst, kannst du ja denen einfach irgendwie Körperteile abschneiden.
Ja.
Also im
ja, stimmt, wenn du die Knie drauf hast, dann solltest du auch die Füße drauf haben. Ansonsten sieht es echt bescheuert aus.
Ja. Im schlimmsten Fall, ne, also ja, wenn du ganz viel wegschneidest, also beim Passbild schneidest du fast die ganze Person weg bis aufs Gesicht. Dann gibt's aber halt auch Bilder mit einem weiteren Schnitt und es gibt so Schnitte, die sehen schön aus und es gibt Schnitte, da fühlt sich das eher wie so eine Amputation an. Und das eine ist tatsächlich unterhalb des Kniegelenkes, da will man mehr sehen.
Ja. Ja, stimmt. Das habe ich nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, natürlich. Ja.
Das gleiche auch unterhalb des Ellenbogengelenkes, also zwischen Ellenbogen und Hand. Das kann auch schwierig sein. Kann funktionieren, aber muss man ein bisschen drauf achten. Schneiden an Gelenken ist auch so ein Ding.
Stimmt.
Also wenn du am Handgelenk schneidest oder am Ellenbogen oder an der Schulter oder direkt am Hals, dann hat das immer so ein Amputationsgefühl.
Ja, allein die Vorstellung ist schon fies. Ja.
Also an Gelenken schneiden, ein bisschen aufpassen damit. Generell lieber so ein bisschen, ja, so ein bisschen so machen, dass man da, so schneiden, dass hinterher der Betrachter bemerkt, oh, das war Absicht. Mhm. Also, wenn ich schon was abschneide, dann ordentlich, ne? Dann nicht so, als ob es aus Versehen passiert
wäre. Dann den ganzen Kopf, genau.
Genau, wenn dann den ganzen Kopf. Das kannst du übrigens auf andere Sachen auch anwenden. Dieses hau rein, mach ordentlich, zeig, dass du es so gemeint hast. Kannst du dann bei anderen Sachen auch machen. Also, sagen wir mal, dein Klassiker, der Horizont, der nicht gerade ist.
Ja.
Du kannst natürlich ein Bild machen, wo der Horizont schief ist. Aber du kannst halt ein Bild machen, wo der Horizont so ein bisschen schief ist und dann sieht's nicht nach Absicht aus. Dann schaut sich der Betrachter das an und sagt, ja, pff, Holgi hat mal wieder die Kamera nicht gerade gehalten. Aber wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, 20 Grad schief machst,
ja,
dann sieht der Betrachter, boah, das kann ihm nicht aus Versehen passiert sein, das hat er mit Absicht gemacht.
Ja, wobei, also es gab zwei Fotos, wo die mir tatsächlich um die Ohren gehauen wurden und das nicht nur von einem Hausmeister. Da ist mir aber wirklich versehentlich auch der Horizont dermaßen ausgelaufen. Und ich habe es nicht gesehen. Ich habe einen Typen, der am Wasser steht, also auf so einer Felsküste und angelt. Den habe ich fotografiert und habe mich wirklich nur auf diesen Typen konzentriert. Und hinten ist, das müssen sogar mehr als 20 Grad gewesen sein, die da hinten ausgekippt sind.
Ja. Ja. Also es kann natürlich, ich meine, du kannst das schon nutzen, wenn du eine Komposition hast und die ist halt viel zu brav oder viel zu hübsch oder es fehlt so ein bisschen Dynamik drin, dann kann man schon mal die Kamera kippen und dadurch einfach auch eine Dynamik erzeugen. Mhm. Das geht schon. Und es gibt aber natürlich bestimmte Bilder, wo es halt nicht wirklich funktioniert. Das kann jetzt, ich kann jetzt aber keine konkreten Szenarien nennen, in denen das der Fall wäre. Also das Problem ist, ne, wenn, also ich merk's ja bei den Workshops oft, wir haben ja dann relativ hohen Männeranteil bei den Teilnehmern, was ich schade finde, aber so ist das nun mal.
Und warum ist das so? Warum?
Ja, das liegt daran, dass
wir natürlich... Das ist doch Kunst, Frauen machen doch gerne Kunst, dachte ich, heißt es immer.
Ja, viele Fotografen heutzutage kommen natürlich über die Technik zum Fotografieren.
Ach so.
Du hast ja diese Geräte mit, die großen schwarzen Geräte mit vielen Bildschirmen und Knöpfen. Das spricht natürlich so einen gewissen Typus von Person an.
Und das sind nicht die Mädchen, immer noch nicht. Obwohl.
Leider immer noch nicht.
Obwohl wir seit Jahren daran arbeiten, ja.
Na gut, es gibt dann schon, also muss man sagen, es gibt dann schon einige Frauen, die dann auch total drin aufgehen und das finde ich super geil, aber halt weniger als ich gerne hätte. Und das heißt, wir haben dann schon so in der Fotografie heute, und ich bin jetzt nicht gerecht gegenüber den Künstlern da draußen, aber ich sag mal, der Nerd-Anteil ist halt relativ hoch.
Ah ja.
Und dieser Personentypus, der hat natürlich auch gern so Regeln, ne? Der hat gern so Kochrezepte. Mach eins, mach zwei, dann drei und dann kommt vier dabei raus.
Richtig.
Und das ist mir ganz wichtig, dass das natürlich hier nicht jetzt alles so tatsächlich so in, hier ist your golden bullet or your silver bullet, mach mal. das ist nicht so machbar. Und zum Beispiel der Winkel, den du hier in deinem Horizont hast, wenn du den tatsächlich kippst, es gibt da jetzt nicht die Zahl, ne, ab 14,3 Grad ist es okay.
Das macht's halt natürlich für den Nerd macht das unglaublich schwer, ne? Weil ich erinnere mich nur daran, wie ich einen Freund von mir, auch ein Hochgrad-Nerd, dem habe ich mal gesagt, wieso kaufst du dir diese Fertigmischung für Pfannkuchen? Das kannst du selber zusammenschütten. Mhm. Der sagt, wie denn? Und ich sage, naja, nimmst halt irgendwie 5 Esslöffel Mehl, ein Ei und dann tust du Milch bei, bis es glatt ist.
Jo, was ist glatt?
Genau, ne, wie viel Milch? Sag ich, ja, einen Schluck, bis es reicht. Ja, wann reicht's denn? Ja, wenn's glatt ist. Genau, und dann, was ist denn glatt? Ja, und so weiter, ja.
Du, ich kenn das. Wir haben das ja, also Moni und ich haben ja so ein kleines Kochblog. Also Moni hat das und ich darf da ab und zu auch mal schreiben.
Ja.
Und das ist krusteundkrümel.de. Mhm. Und da haben wir auch immer wieder ein Rezept für irgendwas. Und ja, wenn du ein Rezept aufschreibst, also bei uns ist das so, wenn wir das vorher gemacht haben, dann haben wir natürlich nicht konkret mitgeschrieben, 120 Gramm hiervon und 80 Gramm hiervon, sondern wie du sagst, ne, mach das rein und dann nach Geschmack Salz und Pfeffer.
Ja.
Und dann kommen natürlich, wenn man das jetzt nicht exakt aufschreibt, sofort die Fragen. Wie, ja, wie jetzt 100 Gramm oder 120 Gramm Mehl?
Ja.
Oder
ich antworte dann halt auch immer mit ja.
Ja, ich habe mit meinem Bruder, meiner Mutter zusammen. Meine Mutter muss sich so glutenfrei ernähren und die hat irgendwie so ein paar Kochbücher gemacht und das letzte haben wir gemeinsam gemacht. Und das
wie geht gemacht?
Gemacht, so ein E-Book haben wir gemacht.
Ach so.
Ein Backbuch, ein glutenfreies Backbuch.
Ach, das ist ja interessant. Wie heißt denn das?
Glutenfrei backen. Moment, heißt nicht, also du findest auf glutenfrei-backen.de findest du es.
Ah, okay.
Trudels himmlisches Backbuch.
Das ist ja ganz interessant. Es gibt ja tatsächlich Leute, die Gluten nicht
vertragen. Immer mehr, ja.
Naja, die meisten von denen bilden sich das, glaube ich, auch nur ein, dass sie das nicht vertragen. Aber,
also wer eine echte Zöliakie hat, weiß das.
Ja, wer eine echte hat, weiß das, ja,
genau. Oder sucht lange nach dem Problem, weil die Arzt-Odyssee ist relativ lange oft, das weil die Ärzte das halt alles nicht kennen, auch heute noch nicht so. Mhm. Also meine Mutter hat irgendwie 10 Jahre lang abgenommen und sich schlecht gefühlt, bis man dann rausgefunden hat. Kurz bevor sie dann weg war, hat dann ein Arzt gesagt, das könnte das und das sein. Oder nee, eine Ernährungsberaterin hat es gesagt, nicht mein Arzt. Egal, also auf jeden Fall macht ihr das seit vielen Jahren und kocht und backt halt gerne und hat dann... Und und dann haben wir also zu den Rezepten, wir mussten tatsächlich alle diese Rezepte, die dann aufgeschrieben waren, nochmal nachkochen und backen.
Mhm.
Um ganz sicher zu gehen, dass die Rezepte und die Mengen und die Zeiten alle so stimmen. Also auch das muss man alles nochmal machen, ansonsten kommen hinter die Beschwerden. Ja, das ist nicht so knusprig geworden oder das war, ne, und so weiter.
Mhm.
Also Rezepte sind mit Vorsicht zu genießen.
Wie kommen wir denn jetzt zurück zu, wo waren wir überhaupt? Unterm Knie schneide nie.
Wir waren bei Be Bold. Hau rein, mach's, als ob du's absichtlich gemacht hast. Beim Kochen muss man da aufpassen, ne? Nicht, dass man sagt, versalz es richtig, also das dann auch nicht, sondern die Menge sollte schon ungefähr dem Gericht angemessen sein. Aber das sind so Sachen, die du beim Fotografieren natürlich mit der Zeit dir aneignest. Also anstatt das jetzt zu versuchen, in Winkel und Gradmaße zu packen, würde ich sagen, macht da mal viele Bilder und dann vertraut aber eurem Bauch, welches euch davon am besten gefällt.
Das ist der Trick, ne? 1000 Bilder machen und gucken, bei welchem
man das Beste... Und 999 wegschmeißen.
Und das behalten, bei dem man das beste Gefühl hat und nicht, wo man am besten ein Lineal anlegen kann.
Richtig.
Ah ja.
Also dieses Be Bold kann man noch an eine andere Stelle anwenden und zwar, also nicht nur jetzt gerade Horizonte, sondern Abstände. Also wenn ich jetzt ein Foto von einem Subjekt mache und das berührt gerade so die Kante vom Bild. Sagen wir mal Porträt und ich berühre jetzt gerade so mit den oberen Haarspitzen die Kante vom Bild oben. Mhm. Da gehe ich persönlich her und sage, lieber mehr wegschneiden oder weniger. Also lieber mehr Platz oder richtig schneiden an der Stelle. Aber nicht so dieses haarscharf dran vorbeititschen.
Ja.
Das wirkt auch so ein bisschen, als ob es nicht beabsichtigt wäre. Das kann auch mit Linien im Bild sein. Also Holgi, stell dich an den Strand und du hast hinten den Horizont und der Horizont könnte jetzt einmal so durch deine Augenlinie gehen, würde lustig aussehen. Der könnte durch deinen Hals gehen. Dann wäre das wieder so wie ein bisschen wie, ich habe hier eine Amputation am Hals vor.
Ja.
Oder ich lege den Horizont so exakt oben auf deinen Kopf drauf. Auch nicht so toll, oder?
Nee, ich wollte gerade sagen, weil du klangst gerade, als wäre das eine gute Idee. Darum habe ich gedacht, widerspreche ich ihm jetzt oder halte ich lieber das Maul?
Du sollst ja widersprechen. Ich bügel dich dann schon platt, wenn es nicht stimmt.
Ja, aber ich will nicht immer platt gebügelt werden.
Och, bin ich so schlimm, nö.
Nee, das geht noch.
Das ist noch okay. Du musst dich melden. Du musst sagen, wenn ich böse zu dir bin. Du musst mit mir sprechen.
Nee, ich schreibe das hinterher ins Internet.
Aha, okay. Der Chris war wieder böse zu mir.
Genau, der hat mich wieder gedisst.
Total. Mache ich ja auch ständig hinter deinem Rücken.
Ja, eben. Ich weiß, das erzählen mir die anderen ja immer.
Du hast
ja
eine Suche laufen, ne? Genau. Wenn Chris über Holgi spricht. Genau. Ja, ja. Also be bold, ne? Hau rein. Sei bold. Wie sagt man denn da auf Deutsch?
Kühn.
Kühn, sei kühn. Hey.
Kühnheit.
Kühn ist auch so ein
schönes Wort, ne?
Kennst du den Hashtag famose Worte?
Nee. Jetzt ja.
Suchst du mal auf Twitter. Hashtag famose Worte.
Kühn.
Da passt kühn natürlich rein.
Ja, Grubenhund, finde ich.
Also famos ist einfach auch schon so ein famoses Wort.
Famos ist famos, ja.
Da gibt's total klasse Sachen.
Famose Worte habe ich gerade im Kopf.
Ja, Leute, googelt mal famose. Ja,
famose.
Mit PH.
Genau. Famose Leistung. Kann man super in seriösen Anmoderationen und so. Ist total gut, ist halt so.
Ja, das ist
also machst du eine seriöse Anmoderation. Eine famose Leistung hat heute der FC Bayern München gezeigt.
Das wie die Oma von einem Freund, die irgendwie an Weihnachten mal jetzt von ihrem Urlaub in Hohensteifen erzählt hat. Schön. Auch schön.
Ist auch sowas, wo du dann denkst, nee, das hat er jetzt gerade gar nicht gesagt, ich habe das nur gehört.
Alle zogen so leicht den Kopf ein, so, ist jetzt nicht bemerkt. Gut. Wie kommen wir jetzt da wieder zurück?
Gar nicht. Wie kommen wir jetzt von der Famose zurück zur Kühnheit beim Fotografieren? Famose Fotos.
Aus meinem Kopf!
Diese Bilder. Ich habe jetzt ganz böse Bilder im Kopf.
Ja, wir machen die einfach in Schwarz-Weiß und dann geht das wieder.
Hast du diese Fotos von Tierarschlöchern gesehen?
Bitte was?
Nein, wo wir jetzt schon bei diesem Moment. Ich muss es jetzt sofort finden. War das die Anus Art of Photography? Da hat jemand das ist es nicht. Oh, ich schick dir den Link. Wir haben das kürzlich irgendwie vor einer Zeit haben wir das in Happy Shooting gemacht. Und haben auch viel gelacht und sind auf den Punkt gekommen, dass die komplette Sendung für den Arsch war. Da hat jemand so eine ganze Serie von, genau, Proctocast war es, Folge 332.
Proctocast.
Tierfotos mal anders. Ich schick dir den Link anuspic.de.
Anuspic,
okay. Man kann sich die tatsächlich angucken. Da hat jemand Makroaufnahmen in Schwarz-Weiß von diversen Tierarschlöchern gemacht. Mhm. Und ich habe dir hier mal einen Link in den Chat gepostet. Und wenn man das nicht weiß, dann denkt man erstmal, watten datten. Und dann wird es einem irgendwann klar. Und die sind ästhetisch, ne? Die sind ästhetisch brauchbar. Die Ausstellung oder das Ding heißt auch Backstage.
Ja.
Was natürlich, ne, so wie blöde Friseurnamen, ne?
Ja, also, genau, blöd.
Ist ja aber das sind Dinge, oder? Tierarschlöcher fotografieren. Also so haben wir jetzt den Bogen wieder zur Fotografie geschwungen.
Nicht schlecht.
Ja, eigentlich müssen wir jetzt aufhören, weil das
besser wird's heute eigentlich nicht mehr, ne?
Toppen kann man es eigentlich nicht. Nee. Du, vielleicht tun wir das einfach.
Ja, dann tun wir das einfach.
Ja.
Mein lieber Chris, ich danke dir. Wir sprechen uns hoffentlich wieder.
Wir sprechen uns nächstes Mal mit dem Thema Der Mensch vor der Kamera.
Das wird großartig.
Mhm. Mal das Tier.
Wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.